Herzlich willkommen bei unserer vierten Folge des Enjoy Your Bike Podcasts. Heute wieder mit mir, Ingo Quendler, und neben mir sitzt Dan Miesen.
Hallo.
Und heute geht's um Gravel und Gravel Bikes und werden wir viel erzählen. Einmal gehen wir nachher nochmal so ein paar kleine Smalltalk-Themen durch und Feedback zur letzten Sendung. Dann geht es um Gravelbike, dann werden wir das Open Wide auch mal besprechen und am Ende werden wir auch eine kleine Interviewfolge von Gerard Vroom, da werden wir mal so ein paar Snippets hier einspielen aus einem englischen YouTube-Kanal, gehe ich später nochmal drauf ein. Auch sehr, sehr interessant. Und ja, das Thema Gravel, ja, das ist eigentlich das Herz fast unserer Firma und der Beziehung zwischen Dan und mir. So haben wir uns eigentlich mal
so
fast
haben wir uns kennengelernt. Eigentlich ne? mal kennengelernt, obwohl es den Begriff Gravel zu dem Zeitpunkt gar nicht gab.
Ja, ja, genau.
Also ihr erfahrt auch viel aus unserem Privatleben, unserer Beziehung Dan und Ingo. Ja. Wie ist das eigentlich entstanden?
Ja, als ich in Dans Fahrradladen reinkam und ein Mountainbike haben wollte.
Das war eine witzige Situation. Ja, dann fange ich doch damit an, ja, Ingo? Ja, ja. Ja, du kommst rein und wolltest eigentlich ein Mountainbike kaufen bei mir.
Genau.
Und nun sind wir ja ein sehr Rennrad- und Triathlon-lastiger Laden gewesen. Und ich hatte kurz, bevor wir uns getroffen haben, das Jahr davor einen schweren Mountainbike-Unfall mit einem Merlin-Titanrahmen. Ellsworth Hinterbau, das war so das Beste und Teuerste, was man so fahren konnte. War ganz stolz darauf, aber das habe ich dann mal geschrottet im Deister.
Beckenbruch, ne? Richtig, ja, halbes richtig, Jahr mal löschen.
Adduktoren gerissen, Beckenbruch, ein Jahr nicht richtig gehen. Ja. Ein Hund vors Rad gelaufen, aber das wollte ich nicht erzählen. Ich wollte erzählen, dass ich halt einfach dieses Rad geschrottet hatte, mein Mountainbike, mein Traumrad, und eine schlechte Erfahrung hatte durch diesen Hund und irgendwie gar nicht gut drauf zu sprechen war auf irgendwie Mountainbike fahren, und unser Geschäft war auch nicht auf Mountainbike ausgelegt. Und dann habe ich dir das auch so gesagt, du, ich habe irgendwie nicht wirklich viel Bock auf Mountainbike, also ehrliche Antwort. Und du wolltest aber ein Mountainbike kaufen und dann habe ich gesagt, naja, ich fahre im Deister jetzt vorwiegend mit einem Cyclocross-Rad, die befestigten Wege, ich springe nicht mehr, ich fahre auch nicht mehr mit 80 Sachen irgendwo runter, und hast du vielleicht Lust, damit einzusteigen?
Ja, und das habe ich dann tatsächlich gemacht. Meinen ersten Crosser gekauft, den gibt es auch leider nicht mehr, also gibt es wahrscheinlich schon, aber der ist mir leider irgendwie abhanden gekommen,
er wurde geklaut.
Unfreiwillig. Und ja, und dann ist dadurch natürlich auch so eine Freundschaft entstanden, wo wir dann wirklich uns sonntags im Deister getroffen haben und da recht lange Touren gemacht haben. Da kann ich ja später auch nochmal sind 155 Kilometer durch den Deister gecrosst und solche Sachen mit Höhenmetern. Da gibt es auch ein kleines Video zu. Mein erstes YouTube-Video, mein einziges auf meinem privaten Kanal.
Irgendwie. Ich habe auch nur eins auf meinem privaten Kanal.
Und das verlinke ich auch mal in den Shownotes, aber gehen wir später drauf ein. Jetzt erstmal geht's erstmal weiter mit dem Feedback zur letzten Sendung. Nochmal für euch, die Sendung ist jetzt nicht nur bei YouTube hier zu sehen, sondern auch Spotify funktioniert, iTunes funktioniert, Google Podcasts, Deezer funktioniert. Also ihr könnt jetzt überall euch die Folgen runterladen, bis hin dazu, dass ihr euch MP3s auch runterladen könnt in den Feeds. Ich verlinke das in den Shownotes und auch bei YouTube jetzt in der Beschreibung hier unten drin, so dass ihr die Links sofort findet. Würde mich freuen, gerne natürlich auch bei iTunes oder ähnliches Sternebewertung geben oder so, damit wir da vielleicht auch gefunden werden. Das ist natürlich auch immer ganz wichtig für uns. Und das dazu, dann Feedback, wenn ihr Feedback schicken wollt, gerne eine E-Mail an podcast@enjoyyourbike.com. Oder in die YouTube-Kommentare oder was auch immer. Ich glaube auch bei dem MP3-Feed, das ist so ein Podigy-Feed, da kann man auch Kommentare hinterlassen. Aber sonst gerne auch eine E-Mail schreiben. Und so eine E-Mail habe ich jetzt auch bekommen von einem ehemaligen Werkstudenten, der bei SRM mal gearbeitet hat. Mhm. Und die picke ich jetzt hier mal aus, weil da wirklich nochmal ein interessanter Ansatz, was die Wattmesstechnik angeht. Also die letzte Sendung ging um Wattmessung, falls ihr die nicht gehört habt. Und da haben wir ja verschiedene Systeme vorgestellt, in der Narbe, in der Kurbel, Pedale und so weiter. Und der hat nochmal einen ganz wichtigen Punkt gesagt, der für uns Hobbysportler jetzt vielleicht gar nicht so relevant ist, aber wenn man wirklich sagt, man will genaue Wattzahlen haben, was man wirklich tritt, wenn man hinten an der Narbe das Ganze abnimmt, und dann gehen ja schon eigentlich ein paar Watt über Kette und Antrieb und so ähnlich verloren, ne?
Ja, ein paar Leistungsverluste halt über Kettenreibung und auch der Schräglauf der Kette und die Lagerreibung natürlich, die nicht mitgemessen.
Genau, das wird dann nicht mitgemessen. Das sind zumindest so technisch nochmal ganz, ganz interessant. Und auch das, auch in der Kurbel und wenn man in der Pedalachse misst, da geht ja auch immer noch so ein ganz kleines Müh verloren, weil ja sich das Material erstmal verformen oder verbiegen muss. Fand ich noch ganz interessant, wollte ich zumindest mal erwähnt haben. Und das Fazit daraus ist tatsächlich, dass im Stern gemessen eigentlich so immer noch das Genaueste ist. Ne?
Gibt es ja nun auch nicht nur SRM-Systeme. Ist ja klar, wenn der ehemalige Student von SRM die Mail schreibt, dass er darauf nochmal eingeht.
SRM, er hat Power2Max und Quark gibt es, glaube ich, auch noch im Stern gemessen. Aber
der Ansatz ist ja komplett richtig, den er da schreibt. Und wir haben uns gefreut, dass wir diese Mail bekommen haben. Also momentan sind wir auch wirklich dankbar, wenn wir Feedback von euch bekommen. Beim Podcast geht es ja nicht anders, eigentlich durch die E-Mail am besten, podcast@enjoyyourbike. Und da haben wir uns eigentlich gefreut, nochmal das Feedback zu bekommen. Und für die Leute, die das genaueste System dann haben wollen, und dann finde ich das auch wichtig zu erwähnen, ja, das macht Sinn, das nochmal klarzustellen, wenn man darauf aus ist. Die Messung im Stern ist sicherlich die beste Lösung. Aber du hast es ja eben angesprochen, für den, wo wir uns auch sehen, für den Otto-Normalverbraucher kann man mit diesen paar Verlusten, die vielleicht irgendwo durch Verbiegung vom Arm oder Reibungsverluste, kann man vielleicht leben.
Das sehe ich auch so. Nur für mich war es nochmal so ein Augenöffner, wo ich sagte, ja, Narbe messen, ja klar, da geht ja dieser ganze Kettenkram vorher schon mal weg. Und das war für mich tatsächlich nochmal hochinteressant, habe ich wieder was dazugelernt, was ich so vorher nicht gewusst habe.
Okay. Also wir haben uns gefreut für das Feedback und bitte weiter so.
Ja, klar. Dann hast du hier jetzt einen Kunden auch gehabt, der das Race Across Germany gemacht hat.
Ja, das ist ein ganz spannender Fall. Der wollte letztes Jahr das Race Across Germany Nord-Süd schon fahren.
Ja. Was hat er jetzt gemacht?
Jetzt ist er von Westen nach Osten gefahren, von Aachen nach Görlitz, kurz vor Polen. Das ist also Race Across Germany.
Also sind quer. So 150 Kilometer und ohne Steigung, ne?
Es sind 780 Kilometer mit 7800 Höhenmeter. Und da machen wir sicherlich nochmal eine andere Sendung. Ich habe versucht, ihn eben telefonisch zu erreichen, ob ich ihn hier einschalten kann. Als kleines Interview fand ich ja ganz knuffig, weil letztes Jahr hatte er so viel Pech. Eine Woche vor dem Rennen Nord-Süden hat er sich beim Yoga verletzt und musste das Rennen absagen. Und dieses Jahr hat er es aber gefinisht. Es war irgendwie ein Zeitlimit von 40 Stunden und er ist 39 Stunden und irgendwie 50, 53, 54 Minuten gefahren. Hat sich super gefreut darüber. Deswegen auch Glückwunsch über diesen Kanal an ihn. Aber wir werden da vielleicht nochmal ein Interview zu machen, weil es mich ja auch mal so interessiert, wie viel hast du dich darauf vorbereitet? Er ist hauptberuflich Dachdecker und hat auch genug um die Ohren. Und ich finde das immer wichtig, den Otto-Normalverbraucher mit einem harten Job. Wie machst du das? Vielleicht kriegen wir den mal im Video.
Hast du denn über das Rennen schon Infos? Wird das nonstop gefahren oder kann man da unterwegs irgendwo nochmal schlafen legen? Oder?
Ja, du hast 40 Stunden. Wenn du 6 Stunden schläfst, dann fehlen dir halt die 6 Stunden. Einfach schneller fahren ist eine gute Lösung. Ist wie bei unserem Trip, den wir gemacht haben, auch ein bisschen länger Pause. Würde ich jetzt, weil ich ihn nicht telefonisch erreicht habe, will ich jetzt da nicht weiter drüber reden. Aber ich fand es halt einen schönen Ansatz. Das Race Across Germany gibt es jetzt zweimal, von Norden nach Süden und von Westen nach Osten. Und wir werden darüber nochmal woanders berichten. Es ist halt, was jetzt hier in unserem Tagesgeschäft aufläuft, was wir untereinander besprechen. Besprechen wir jetzt auch oft bei Podcasts.
Ja, ansonsten, was so YouTube-Videos angeht oder ähnliches oder Produkte, die ich jetzt gerade am Testen bin. Ich habe jetzt gerade den Garmin 945, neue Triathlon-Uhr, so ein bisschen im Test. Habe auch ein Video gedreht. Ich hoffe, das kriege ich jetzt irgendwann demnächst geschnitten. Da war ich in Italien laufen damit. Und das mit dem Kartenmaterial auf der Karte funktioniert super. Sehr schnell am Rechnen.
Also Ingo ist extra nach Italien geflogen, um dieses Video zu drehen. Das kann man nur in Italien drehen.
Genau, nee, das hier kenne ich alle Strecken. Ne? Eine Route geplant, da muss ich darüber fliegen, dann hätte ich auch hier um die Ecke planen können.
So.
Nee, und das mit dem Komoot, Routenplanning, Planen und so weiter habe ich da gemacht. Das wird da in dem Video dann auch kurz angerissen und da habe ich jetzt mir schon Gedanken gemacht, ob das nochmal Sinn macht, wirklich mal so eine ganz lange YouTube-Folge, das macht dann als Podcast keinen Sinn, sondern so wirklich mal so einen Screencast machen, wie ich in verschiedenen Gegenden meine Routen plane. Ob ich nun gravele, ob ich laufe und so weiter, welche Einstellungen man da nimmt. Ist mir jetzt wieder aufgefallen beim Dreh des Videos oder beziehungsweise überhaupt beim Routenplanen. Das ist sind doch einige Sachen, die sich bei Komoot jetzt in den letzten 1-2 Jahren geändert haben. Und ich habe da schon ganz coole Videos zu gemacht, aber ich glaube, da könnte man jetzt mal wieder was Aktuelles machen. Gerade so für Anfänger, die das noch nie benutzt haben.
Was ich im Zusammenhang mit Komoot ganz wichtig finde, das möchte ich hier auch gerne nochmal im Podcast rausblasen. Diese App, Die haben wir eigentlich durch Zufall entdeckt, so beide so ein bisschen. Und wir werden von Komoot nicht gesponsert. Dieser Podcast ist von denen nicht gesponsert. Wir kennen dort niemanden persönlich.
Wir könnten benutzen, die eigentlich mal anschreiben.
Wir könnten die mal anschreiben.
Die uns so einen Couponcode geben, damit ihr das wenigstens günstiger kaufen kann. Weil das Faire an Komoot, was ich wirklich cool finde, dass ich nutze das jetzt bestimmt 3 oder 4 Jahre, wenn nicht noch länger, einmal 30 Euro bezahlt.
That's
für das Kartenmaterial und seitdem benutze ich die App und habe vollsten Zugriff weltweit auf sämtliche Karten und die Karten sind echt gut, die zeigen einem sogar an, ja, ob ich auf Schotter, befestigte Straße, Nebenstraße, Hauptstraße, Fahrradweg und solche Sachen. Und
liebe Leute von Komoot, wenn ihr das jetzt hört, wenn ihr mal in den Podcast kommen wollt, einen Kommentar abgeben wollt und wir laden euch herzlich gerne ein. Again, es ist nichts bezahlt, nichts gesponsert. Wir nutzen die App selber. Ehrlicher kann man es nicht sagen. Wir sind begeistert von der App und wir finden das Geschäftsmodell preislich sensationell.
Ich weiß gar nicht, wo die herkommen. Ob das eine deutsche Firma ist oder ob das irgendwie aus Amerika kommt, das müsste ich nochmal nachsehen.
Aber wie gesagt, ich wollte es nochmal klarstellen. Wir finden das super und ich glaube, das kann man uns abnehmen, wenn wir das so sagen. Hoffe ich jedenfalls, dass ihr uns
abnehmt. Also zu neuen,
wir sind
also ganz, ganz selten
ganz, ganz mal, selten,
ganz selten mal, sagen mal, Komoot, wo hast du uns denn jetzt hier hingeschickt? Wir mussten schieben.
Das ist auch schon mal passiert, ja.
Das passiert auch, aber im Großen und Ganzen ist das schon echt der Knaller. Und auch halt wirklich klack, 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 klack mit der Maus und so. Ich mache da nochmal wirklich ein ausführliches Video zu. Das andere Video, wie gesagt, zur 945 mit dem Routenplan, das kommt jetzt.
Action Camps haben wir auch schon getestet,
Ingo. Genau.
Nächstes Thema.
Das 945 Video auch mit der Osmo Action jetzt aufgenommen. Ja. Tatsächlich.
Okay.
DJI hat eine Action Cam vorgestellt, also einen richtigen GoPro, Konkurrenten. Genau. Was die Aufnahmequalität und sowas angeht, glaube ich, muss man einfach, also ich glaube, wenn man sich entscheidet zwischen diesen beiden Kameras, muss man gucken, welche hat das für mich bessere Menü, mit dem ich besser klarkomme und auch das Ökosystem dahinter, da wirst du ja gleich nochmal was dazu sagen. Und ich finde die Action ganz gut, weil man dieses Frontdisplay hat, gerade wenn man sich selber filmt. Ansonsten nehmen sich die alle nicht so richtig viel. Und Tonqualität war jetzt okay, sonst mit der GoPro habe ich Filme gemacht. Also was die Ergebnisse der Filme angeht, ich habe ja 2 Filme gedreht, sind beide definitiv auf Augenhöhe. Beide richtig cool. Die GoPro ein bisschen winkliger, die Osmo ein bisschen schmalwinkliger. So, das heißt, wenn man wirklich viel Weitwinkel braucht und viel vom Lenker sehen will oder auch Skifahrer oder sonst wie, die müssen eine GoPro nehmen, einfach weil es weitwinkliger ist. Ansonsten kommt da auch nochmal so ein Video dazu, wie das Ganze jetzt beim Laufen funktioniert hat. Ein Video habe ich schon gemacht zur Osmo Action. Überhaupt so der Vergleich zur GoPro. Und du hast ja jetzt mal so einen Tag ein bisschen GoPro gelernt, ne?
Ja, ich bin befangen. Ja. Also ganz genau das Gegenteil zu Komoot. Bei den Sachen bin ich befangen, weil ich habe die DJI Osmo nicht getestet und habe da auch keine Schulung drauf bekommen. Kann zu der DJI nichts sagen, außer dass ich dein Video auch interessant fand. Aber habe sie halt selber nicht in den Händen gehabt und getestet. Wurde letzte Woche von GoPro eingeladen zu einer Schulung, deswegen bin ich da total befangen, weil ich jetzt
natürlich. Ja, wir sind ja tatsächlich GoPro-Händler. Zumindest es gibt ja noch die Webseite enjoyyourcamera.com, wo wir das ganze Fotozubehör machen und da verkaufen auch GoPro.
Da war ich letzte Woche eingeladen mit Yannick von der Kameraabteilung, dass wir da eine Schulung hatten. Und dann habe ich das natürlich auch schön testen können. Ich war mit den Kindern am Wochenende im Freizeitpark und dann habe ich die mitgenommen und habe viele Tests gemacht und deswegen befangen, aber auch mein privater Nutzungsfeedback, der da ist, die Kamera von GoPro ist halt ein Feature, was mir sehr liegt, ist die Sprachsteuerung. Ich finde das einfach super praktisch, wenn man unterwegs ist, die Kamera anschalten, ausschalten, Video starten,
echt?
Video
das stoppen. Ich habe das hat ja die Osmo auch, das habe ich gar nicht erst getestet, weil mich das total nervt.
Genau, und das ist auch ein ganz entscheidender Punkt in dieser Situation im Freizeitpark mit den Kindern und viel Alarm. Und viel Geschrei und hier und da und Hektik und im Scooter und da. Diese Sprachsteuerung, sensationell.
Aber was nutzt du? Nutzt du die Kamera einzuschalten oder
Kamera auch? Einschalten, Kamera ausschalten, Kamera, das Video starten.
Sag das
Video
jetzt stoppen. Mal ins Mikrofon rein, dann gehen die ganzen GoPros von den Kunden an.
Und was wirklich super auch ist, ich habe eigentlich nicht so viel Muße, immer das Handy anzuschalten, zu entsperren, jetzt ein Foto zu machen. Meine Frau beschwert sich, mach doch mal mehr Fotos von den Kindern und dann irgendwann sind sie groß und du bist so ein Fauler. Hm. Naja, ich sag's mal nicht. Naja. Und mit der GoPro in der Hand durch den Freizeitpark rennen und sagen, GoPro, Foto machen. Das ist der Befehl. Jetzt, hallo, alle GoPros gehen jetzt an.
Naja.
Und das ist natürlich super. Ich habe jetzt wirklich viele Fotos gemacht mit der GoPro und nicht mehr mit dem Handy. Die hätte ich sonst nicht gemacht. Und Ich hätte die Fotos auch nicht gemacht, auch wenn ich das jetzt vielleicht komisch rüberkommt im Podcast, wenn ich hätte irgendwo draufdrücken müssen oder ein Menü anschalten müssen. GoPro Foto machen, Ende.
Naja, ja, weil man vor allem, ja, das, was an der GoPro, was ich ja gut finde, wirklich, wo ich die Sprachsteuerung nicht brauche, weil ich ja viel Video mache, roten Knopf drücken, Video startet, roten Knopf drücken, Video geht aus.
Ist also
das kriegt man, glaube ich, auch noch hin, aber dann, wenn man ein Foto macht, ist schon doof. Ne? Anschalten, in den Fotomodus wechseln, dann und so weiter.
Ja, ich gebe einen ehrlichen Erfahrungsbericht jetzt aus dem Freizeitpark wieder, hat jetzt gar nichts mit Bike zu tun, aber ich könnte mir gut vorstellen, wenn ich die Kamera auf dem Helm mache, vielleicht teste ich das auch einfach mal, wie die Sache ist, wenn ich halt sage, GoPro-Video starten, wenn die Kamera auf dem Helm ist. Das ist natürlich echt schön. Vielleicht machen wir das mal bei der nächsten Ausfahrt, dass wir das mal testen. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und eine andere Funktion, die mir vorher nicht klar war und die mir erst in der Schulung klar geworden ist, Mann, peinlich, dass die Videos auch automatisch von dem Tag geschnitten werden können. Also worauf ich ja null Bock habe, ist, dieser Tag im Freizeitpark oder dieser Tag ist dann vorbei und ich sollte mich jetzt irgendwie hinsetzen und 2 Stunden das Video zusammenschneiden, damit die Family happy ist oder der Verwandtschaftsanhang.
Das heißt, das geht über diese App von denen?
Genau, du hast halt eine App, die du machst, und das finde ich wichtig mitzuteilen, dass diese Software gar kein Geld kostet. Du lädst dir die App runter, Quick heißt die, und dann lädst du den Tag einfach in diese App rein und sagst, mach mal ein Video davon und dann irgendwie in 5 Minuten später ist das Video vom Tag fertig. Und du hast nichts
getan. Und das Video bleibt lokal auf dem Telefon oder geht das irgendwie in die Cloud?
Das kannst du machen, wie du willst. Ich will das nicht in die Cloud machen.
Cloud kostet Geld dann auch, ne?
Das weiß ich nicht. Ich habe das Video dann einfach runtergeladen auf mein Telefon als eine Datei und die konnte ich dann natürlich über WhatsApp oder die ganzen Medien teilen. Fand ich nochmal ein gutes, ich bin befangen, ich war jetzt gerade bei der Schulung.
Dann kannst du ja demnächst das nächste GoPro-Video machen.
Und ja, das wird aber anders, als ihr das macht. Ja. Weil ich würde es anders drehen, weil ich habe viel mehr Alltagssituationen.
Ja. Okay, cool.
Okay.
Ja, dann was ich, eine Neuigkeit von Shimano, die ich richtig cool fand. Und zwar stellt Shimano jetzt, ich stelle euch mal einen Link rein, habe ich tatsächlich beim gravelcyclist.com gelesen, gibt einen Gravel-Schuh. Und momentan fahren wir ja alle auf unseren Gravel-Bikes eigentlich Mountainbike-Schuhe. Cool. Teilweise sind die auch sackschwer. Und und Shimano hat jetzt tatsächlich eigentlich einen Rennradschuh genommen und einen SPD-Anschluss und ein paar Stollen drunter, damit man mit den Schuhen auch gehen kann. Weil ich bin auch auf dem Rennrad oder wenn wir La Palma Rennrad fahren, fahren wir immer eigentlich Mountainbike-Schuhe, damit wir mal ins Café gehen können und nicht jedes Mal die Schuhe ausziehen müssen und weil es halt einfach angenehmer zum Gehen ist, ne?
Ja, also vor unserem Haus, was wir in der Regel da immer buchen, haben wir ja diese Supersteigung und es ist tatsächlich ganz gut, einfach wenn man morgens aus dem Haus kommt, erstmal diese Supersteigung zu schieben. Das geht mit dem Ballettrennradschuh
nicht. So 20% gleich direkt nach dem Aufstehen. Ja, also das ist tatsächlich was und Mountainbike-Schuhe sind ja auch meistens immer ein bisschen, auch von der Polsterung ein bisschen bequemer als Rennradschuhe, wenn man da einen ganzen Tag unterwegs mit ist.
Also ultra leichter Mountainbike-Schuh und ihn Gravel-Bike-Schuh zu nennen, finde ich eine clevere Idee, ansonsten bin ich nicht ein Freund davon, immer alles Gravel zu nennen.
Also, ja gut, das ist jetzt ein Trend, ne, wo die
alles ist Gravel.
Alle drauf anspringen natürlich.
Ein super leichter Mountainbike-Schuh, erklärt es.
270 Gramm Mountainbike-Schuh. Sieht auch jetzt so ganz gut aus. Den verlinke ich mal in den Shownotes.
Gibt es schon eine Preisidee? Haben die irgendwas durchsickern lassen?
Nee, habe ich jetzt. Ich glaube, die fehlen noch.
Okay.
Wenn nicht, wie gesagt, wir verlinken das nochmal. Wenn wir die im August haben, die will ich auch auf jeden Fall mal testen.
Absolut.
Ja, dann passt das auch gleich zu unserem Hauptthema, nämlich Gravel. Und im Grunde, wie wir es vorhin schon gesagt haben, Gravel Bike oder Gravel Cycling, wie auch immer man das nennen will, gibt es ja schon eigentlich seit unzähligen Jahren. Ne? Mein erstes Gravel Bike war eigentlich ein Crosser oder vielleicht sogar ein Mountainbike früher mal. Ne? Und
ja, ich bin ja der Klugscheißer hier. Ja. Ich würde nochmal euch zurückholen in die Vergangenheit, wie wir das auf Deutsch genannt haben, nicht mit Anglizismen oder Frankophonen, Touch etc. Ich würde nochmal ganz klar sagen, angefangen mit dem deutschen Begriff Querfeldein. Der beschreibt doch in deutscher Sprache genau, worum es geht.
Es ist auch schade, dass der eigentlich aus der Sprache komplett verschwunden ist.
Ne? Ja, leider. Ich finde den super, den Begriff.
Vielleicht sollten wir den jetzt hier im Podcast und in unseren Videos nochmal so richtig etablieren die nächsten Jahre.
Ja, also vielleicht machen wir ein T-Shirt. Gravel is out. ich fahre querfeldein.
Ja.
Weil eigentlich beschreibt ja querfeldein, worum es geht. Daraus ist natürlich auch ein Sport entstanden, querfeldein. Wer das im Fernsehen sieht, ist ja in Belgien eine Nationalsportart, muss man schon sagen. Da geht es ja mehr um Bier trinken und Oktoberfestcharakter als um das Rennen selber. So wie
ja, aber es sind harte Hunde, ne? Der ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast, dieser Van der Poel.
Ja, der war jetzt ja bei Paris-Roubaix auch.
Ja, der hat Paris-Roubaix, der hat eins, glaube ich, gewonnen von diesen Klassikern. Ich weiß nicht mehr genau welche. Ich glaube, die sind in Holland, das Ding. Und jetzt, dann hat er ja also Straßenrennen erstmal so richtig, also er ist, glaube ich, Cross-Weltmeister gewesen, hat eins dieser Klassiker gewonnen.
Und 16, jetzt, 17 und 18 Weltmeister gewesen, Wout van Aert.
Genau, van Aert oder Van der Poel, ich weiß es nicht. Einer von den beiden jedenfalls. Ich
verwechsel Van der Poel war dieses Jahr.
Genau, also Van der Poel ist der jetzt diese Klassik, auch einen Klassiker gewonnen hat. Und jetzt, ganz vor kurzem, zwar vor ein, zwei Wochen, hat er noch die Mountainbike-Weltmeisterschaft auch noch gewonnen. Das heißt, der hat sozusagen in drei Radsportarten räumt er momentan alles ab und alle, also fand ich hochinteressant.
Ich würde gerne noch, das ist die aktuelle Welt, aber diese Querfeldein, was jetzt alles Cyclocross heißt, oder ich sage auch gerne mal Cyclocross, finde ich viel knuffiger, wer dafür gehänselt, finde ich trotzdem gut.
Ja, ja, warum eigentlich?
Ja, ist mir völlig wurscht, ich finde das besser.
Als Wort, so als deutsches Wort.
Super. Ja, ich finde ja auch Querfeldein super und ich kann minimal Englisch, aber ich finde auch deutsche Wörter, man muss nicht immer, Gravelbike finde ich unglücklich. Ich finde Gravelbike gar nicht toll als Begriff, Schotterpisten. Also Querfeldein ist mein Lieblingsbegriff, ich mache ein T-Shirt, ich liebe Querfeldein.
Okay.
Und wenn wir zurückgehen in die Historie, gehen wir jetzt mal, ich weiß, ich hole zu viel aus, aber ihr könnt mich ja dafür diesen. 1960, 61, 63 war der Rolf Wolfshohl Weltmeister im Querfeldein, 1985, 87 Klaus-Peter Thaler Weltmeister und die jüngste Sache, was für Deutsche noch ein Sieg war, 1992 Mike Kluge, alles Querfeldein. Also diese Sache, wo ihr auf Rasen fahrt, durch den Wald fahrt, mal das Rad schultern müsst, über ein paar Bretter springen müsst, das nennt man Querfeldein. Wer es noch kennt, das Rad schultern und dann irgendwie eine Treppe hochlaufen, all das rauf aufs Rad springen, runterspringen, alles ist Querfeldein.
Okay,
also ein richtiger Sport. Sinne
gehört das schon richtig, aber die Räder selber unterscheiden sich ja jetzt von den Gravelbikes, die es heute gibt.
Ne? Na, ganz
da
klar,
gehen wir später nochmal drauf ein, ganz klar.
Aber wenn du an die Historie gehst, wir haben also ein klassisches Rad, mit dem wir nicht im Gelände fahren können. Und dann gibt es diese Querfeldeinräder, die dann
früher
dickere Reifen.
Und wie hat man das früher mit den Bremsen gemacht?
Cantilever-Bremsen, Inco. Okay. Ja, keine Diskbremsen, sondern Cantilever-Bremsen, ganz klassisch auf der Felge.
Ja, ja.
Und das war halt die ganze Geschichte Querfeldein. Ist leider nie olympisch geworden. Ich hoffe, ich erzähle keinen Quatsch, aber ihr könnt mich dann nochmal korrigieren. Wir werden es dann
auch. Hätte ich jetzt auch noch nicht
glaube, gehört. Es ist nie olympisch geworden. Und dann wurden aber solche Sachen wie BMX und Mountainbike, die ja viel später kamen, die wurden auch olympisch. Also eigentlich schade.
Ja, was überhaupt schade ist, es ist ja tatsächlich, wenn ihr mal, meistens gibt es das in Streams bei YouTube mal, dass man so die Weltmeisterschaft oder so im Querfeldein oder im Cyclocross sich ansehen kann. Der Witz ist, die Rennen sind kürzer, sind meistens nur so eine Stunde, anderthalb.
Das ist schon hardcore.
Und die sind natürlich viel, viel interessanter, weil da immer mal einer auf der Nase liegt. Und die Treppen hochsteigt, dann gibt's Leute, die springen drüber, der nächste muss wieder absteigen, dann sind sie im Matsch rum und so weiter. Also es ist also hochinteressant anzugucken, also eigentlich viel, viel spannender als bei der Tour de France, so eine Sprint-Etappe zu beobachten, drei Stunden lang. Und wird so ein bisschen vernachlässigt so vom TV, dabei wäre es eigentlich fürs TV-Format viel interessanter. Und wenn die sich auf die Nase legen, passiert denen auch nicht gleich was, weil sie am Schlamm liegen und nicht irgendwie gleich einmal über den Asphalt marschieren. Ne?
Also das ist das Thema Querfeldein. So nennen wir es das jetzt, wir penetrieren Querfeldein wieder als Begriff.
Könnt ihr mal angucken bei YouTube, einfach mal suchen, Cyclocross-Weltmeisterschaft oder World Cup oder sowas. Dann findet
oder
man
wer
auch
in der Nähe von Belgien wohnt, fährt da mal rüber, wenn in Belgien so ein Rennen ist mit 30.000 Leute und viel Bier und Oktoberfest-Charakter.
Da hat jedenfalls viel Spaß. Sind die bei YouTube auch in voller Länge, die Rennen, kann man sich da mal angucken, das ist schon echt interessant.
Ja, wie kommen wir jetzt eigentlich mit der Kurve? Ja, wir haben es dann kennengelernt, wo ich dann dir mal sagte, habe ich ja eigentlich
schon erzählt haben.
Genau, und
das heißt, muss so 2015 gewesen sein.
Ja, 2015 ist glaube ich so der absolute Kernpunkt, wo da hat mich auch das Tour-Magazin angerufen, denn wir würden gerne mal dein Statement wissen, das würden wir gerne mal drucken, was hat's eigentlich mit den Gravelbikes auf sich? Und dann ich sage, da war ich schon genervt von dem Begriff Gravelbike und ich habe der Tour dann halt so erzählt, das kann man auch irgendwie noch finden bei Google. Bei Google. Ja, doch, in Google wird das, glaube ich, gefunden, ja, ja, wenn man die Suchbegriffe eingibt. Und dann habe ich der Tour erzählt, ja, ich habe ja eigentlich gar keine Kunden, die Cyclocross-Rennsport betreiben. Also das, was wir gerade beschrieben haben, wo auch viele deutsche Weltmeister geworden sind und auch das, was wir gerade besprochen haben. Die Kunden habe ich ja eigentlich gar nicht, die Rennen fahren wollen. Ja, ja. Ich habe eigentlich Kunden, die brauchen ein geländegängiges Rennrad für den Winter. Die genau. wollen ihr Rennrad nicht rausholen, wenn September bis März irgendwie
dicke
ist.
Dicke Reifen, bisschen Stollen drauf.
Reifen, bisschen Stollen. Die werden das Rad nicht schultern. Die werden keine Treppen rauf und runter fahren. Die fahren auch nicht komplett durch den Schlamm, wo das Rad komplett drin steckt und müssen da laufen. Die wollen einfach nur ein Winter-Rennrad haben. Und dann hab ich das der Tour halt gesagt. Und viele von denen wollen vielleicht mal ein Schutzblech dran machen. Und
ja. Und 2015 war ja auch das, wo dann Specialized Diverge, das ist mein erstes Gravelbike, was ich gekauft habe.
Was wir beide hatten. Und die Idee von Specialized, das weißt du gar nicht, war eigentlich auch von den Mitarbeitern von Specialized, die dann diese Pendelstrecke zur Arbeit hatten. Ich komme mit was Neuem für dich, Ingo, du guckst mich schon mit großen
Augen. Nee, kann ich.
Ja. Und die dann einfach gesagt habe, ja, unser Weg zur Arbeit ist ja auch nicht immer pure Asphalt, sondern eben auch diese Schotterpiste. Da weiß ich gar nicht, ob Specialized diesen Begriff irgendwie mal erfunden hat mit Gravelbikes, da bin ich eigentlich überfragt.
Also zumindest war es die Zeit und es war Specialized Diverge, war so eins der ersten Räder, die das, glaube ich, so auch genannt haben. Und dieses Gravel- und Schotter-Ding ist ja auch so ein amerikanisches Ding eigentlich, auch wenn wir hier die Feldwege und das auch Schotterpisten nennen, aber unsere Feldwege sind meistens gar nicht so schotterig. Aber in Amerika gibt es also irgendwie meterbreite Straßen, alles voll mit Schotter, die da durch die Landschaften gehen. Und wenn man zur Arbeit fährt, muss man, ja was weiß ich, irgendwie da immer drüber fahren. Ne? Es gibt gar nicht so dieses asphaltierte Straßensystem, weil das ja alles so ein bisschen weitläufiger ist als hier, ne?
Ja, das war 2015, so die Geschichte. Und wir sind dann halt in dem Jahr, sind wir 2015 schon diese 155
Kilometer? Ja, da hatten wir das Diverge noch nicht. Da sind wir dann mit diesem Cyclocross-Rad 155 Kilometer durch den Deister gefahren mit 3600 Höhenmeter.
Das müssen wir verlinken, das ist bei Strava zu finden.
Genau, ja, den Strava-Link muss ich auch nochmal raussuchen, stimmt. Und ich habe halt das YouTube-Video, was ich schon erwähnt habe, das kann ich mal verlinken. Das ist ganz lustig, sind wir nachts losgefahren und das war wirklich eine sehr, sehr lange Tour. Ich hatte ganz schlechte Laune morgens, weil ich so früh aufstehen musste.
Du musstest auch noch ganz dringend irgendwann auf Toilette, weil das ja, auch ja. Um 3 Uhr nachts sind wir gestartet. Ich erinnere mich an solche vielen lustigen Storys.
Ja, schöne Anekdoten. Und im Grunde sind wir da mit Rädern gefahren, die für das ja gar nicht so richtig gemacht waren. Weil der Deister mit den dünnen Crossreifen, mit Bergab und Kopfsteinpflaster, also Kopfsteinpflaster nicht so, wie man es kennt, sondern da ist mal hier mal ein Stein, mal da ein Stein. Also es war schon,
wir wollten aber auch keine Mountainbikes nehmen. Erstmal hatten wir zu dem Zeitpunkt gar keine Mountainbikes.
Das war auch die Geschichte. Mountainbike war ja für dich auch komplett gar nicht zur Frage.
Überhaupt nicht im Fokus.
Aber war halt hochinteressant und das sind so die Dinge, wo dann auch später mit dem Gravelbikes, das Diverge habe ich eher so jetzt viel als Commuter benutzt, das war so mein Commuting-Bike, weil ich halt auch die Freiheit haben wollte, egal wo ich langfahre, ne, ich möchte hier in der Stadt da langfahren, ich möchte hier langfahren, ich möchte, egal wo ich hinkomme, möchte ich nicht irgendwie eingeschränkt sein, weil auf einmal der Belag anders ist.
Ingo. Wir haben Olaf vergessen, das können wir jetzt, müssen wir nochmal reinmachen. Wir sind zu dritt gefahren, diese Tour, sonst fühle ich mich ganz schlecht. Das ist ein guter Freund von uns, der hört vielleicht diesen Podcast auch. Der Grüße auch an Olaf. Ja. Wir sind zu dritt die Runde gefahren. Ich fand, will die Oma grüßen. Ich will den Olaf hier mit grüßen.
Ja, klar, wir waren ja zu dritt, genau.
Entschuldigung.
Nee, und da war dieses Diverge mit dabei. Das bin ich aber gar nicht so, im Deister oder so kam das gar nicht so in Frage. Sind wir gar nicht so auf die Idee gekommen damit. Ab und zu sind wir da mal so die breiten Feldwege gefahren, ne?
Nee, wir hatten ja auch den Cyclocrosser, den hatten wir ja noch.
Was ein wirklich
Krux übrigens von Specialized
damals. Genau. Und was wirklich so ein Augenöffner war beim ersten Specialized schon, dass das auf einmal keine Crosser-Geometrie, sondern eine Rennrad-Geometrie war.
Ja.
Jetzt sagen alle, wieso, Crosser sieht doch genauso aus wie ein Rennrad, ne? Aber da gibt es halt so feine Unterschiede. Vielleicht weißt du das sogar besser als
ich. Die Tretlager sind ja manchmal höher, die Räder haben entweder einen anderen Lenkwinkel und auch ein kürzeres Oberrohr und es fährt sich ein bisschen anders. Und was sich auch anders fährt natürlich, da kommen wir später dazu, ist, du hast ja einen anderen Radumfang. Das merkt man ja schon. Wenn ich jetzt ein 28-Zoll-Rad habe mit einem 23, 25 mm Reifen und mache dann aber einen 35er-Reifen drauf, dann merkt man ja schon, durch die Stollen. Es rollt irgendwie anders. Es ist nicht das gleiche Gefühl wie von A nach B umzusteigen. Das ist ein, da kommen wir ja später vielleicht nochmal zu.
Wo ja, ich hab's nur tatsächlich gefühlt, weil ich habe mir mal dann, bevor es Open gab, oder zumindest die Open-Räder, die ihr nun auch schon bei uns gesehen habt häufiger, habe ich mir tatsächlich nochmal so ein Specialized Crosser, nachdem der eine geklaut war, nochmal einen aufgebaut. Wirklich mit zwei, auch schon damals schon den gleichen Ansatz gefahren mit zwei Laufradsätzen. Ein Rennradlaufradsatz, genau, und ein Gravel-Laufrad.
Also, da warst du noch mein Kunde.
Genau, da war ich noch dein Kunde. Genau, da habe ich tatsächlich schön den 25 mm Rennrad und ich glaube, was passte da rein? 35 mm Cross oder 33 oder irgendwas?
In den Crosser, ja, bis 37 ging der.
Genau, ich glaube, ich bin 35
gefahren. Aber das bist du nicht gefahren. 33,
glaube ich. 33 oder 35, genau. Bin damit aber, um ehrlich zu sein, nie so richtig warm geworden, weil wenn ich damit Rennrad gefahren bin, hat sich's immer irgendwie komisch angefühlt. Und das ist vielleicht genau dieser Geometrieunterschied, den du erklären kannst, den ich damals nicht erklären konnte. Ich habe halt immer gesagt, naja, das war jetzt für einen Urlaub okay, aber so richtig.
Also ein schlechtes Rad war es mal auf gar keinen Fall. Es war ein S-Works Crosser, Halleluja.
Ja, ja. Aber es war halt vom Fahrgefühl war es nicht perfekt.
Und ja, ja, also deswegen sagen wir es ja hier auch. Es war nicht das perfekte Rennradersatz.
Ja. Fahrrad. Nee, und man muss ja eins sagen, dass erst überhaupt, dass dieses mit den breiten Reifen jetzt mit Rennradgeometrie funktioniert ja auch nur, seitdem es jetzt diese Scheibenbremsen gibt. Ne? Sonst würde man ja die Reifenfreiheit, na gut, mit Cantilever
hätte man das dann nochmal. Du hattest vorhin gefragt, genau, Cantilever, die hätte man dann einfach, weiß ich nicht, ob man das irgendwie hingekriegt hätte, dass
dieser Seilzug da oben drüber. Hätte man Mountainbike-Bremsen einbauen müssen, aber das wäre wahrscheinlich auch schon schwierig geworden.
Ja, das hätte man. Also ist natürlich, wollen wir es mal so sagen, ein Segen, dass wir nicht mehr darüber nachdenken müssen, ist irgendwie die Bremse im Wege, wo der Reifen ist, sondern die Scheibenbremse ist natürlich wirklich ein Segen dafür. Das war auch schon der Segen für Mountainbikes, ja, und für Gravelbikes ist natürlich auch, da kommt Platz für den Reifen. Ja, das ist wichtig.
Ja, und dann kam irgendwann, glaube ich, Open waren die dann die ersten mit dieser 650B-Geschichte? Das würde ich jetzt gar nicht so unterschreiben, aber zumindest die ersten, die uns aufgefallen sind.
Genau, die ersten, die uns aufgefallen sind. Und
3T natürlich auch mit dem Aero-Pendant, mit dem Exploro.
Genau, wir können die in einem Abwasch nennen, weil das Konzept ist beides gleich, mit den Laufradsatz kleiner machen
und das der ist,
untergezogenen Strebe.
An uns ja erst so ein bisschen noch vorbeigegangen, auch als du deinen Radladen noch hattest und so weiter, dann hattest. Aber irgendwie ist es parallel so gelaufen, dass es mir dann nochmal über den Weg lief und dir dann auch, wo du dann gesagt hast, irgendwie in Dänemark sind dir mal zwei so wieder aufgefallen.
Erstmal muss ich kurz sagen, eine Anekdote ist, es gab einen Anruf von Andy Kessler, einer der beiden Besitzer von Open, den ich zutiefst bereue heute, dass ich ihn in Anführungsstrichen nicht abgewimmelt habe, aber gesagt habe, du irgendwie so richtig mein Thema ist es momentan noch nicht, in meinem Radladen noch und hab's dann ein bisschen vertagt, aber jetzt redest du von diesem Aha-Erlebnis? Also der Andi, wenn er das hört, der lacht sich jetzt kaputt, weil jetzt sind wir Riesenfans geworden. Aber das dauert manchmal auch seine Zeit.
Ja, wir haben es zumindest nicht geschnallt am Anfang.
Ja, und das ist ja auch die, ja, ist doch schön,
das wenn man ist vielleicht das nicht aber, das ist aber auch die Schwierigkeit an den Open-Fahrrädern.
Was es zu heute, kapieren.
Es zu kapieren, wie geil die eigentlich sind.
Also wir haben selber gebraucht. Und das Schlüsselerlebnis hast du gerade angesprochen, ne?
Genau.
Dass ich weiß, worauf du, glaube ich, jetzt anspielst.
Ja, wo hast denn du die das erste Mal gesehen, wenn im Feuerwildbahn?
Ja, ich mache gerne Urlaub in Dänemark mit den Kids. Finde ich das sehr angenehm, dort im Ferienhaus oder am Campingplatz Urlaub zu machen. Das finde ich mit zwei kleineren, in Anführungsstrichen, jetzt sind sie 8 und 12, aber finde ich gut und mache da gerne Urlaub mit den Kids. Und da gab es so ein Aha-Erlebnis auf dem Campingplatz. Da habe ich die beiden an der Hand rechts und links und dann, wie sage ich das jetzt, dass meine Frau nicht denkt, dass irgendwie komisch rüberkommt. Also es fährt eine sehr hübsche, Wikinger-ähnlich aussehende, mit blonden, wehenden Haaren, ohne Helm, Frau an mir vorbei mit einem Rennrad. Nee, doch nicht ein Rennrad. Mit einem Mountainbike. Nee, doch nicht ein Mountainbike. Also sie fährt an mir vorbei mit einem Fahrrad, wo ich irgendwie zucke, da ist ein Fehler im System, außer dass sie jetzt attraktiv war. Und denke, was fährt sie denn jetzt da gerade? Auf dem Campingplatz, ja, und der Campingplatz auch mit Schotterweg, gutes Beispiel. Ja. Und sie fährt eigentlich Mountainbike-Bereifung, aber sie fährt doch ein Rennrad und es ist ein Witz und den kann man natürlich jetzt in einem Podcast nicht so gut rüberbringen, aber ich brauchte so eine Mikrosekunde im Hirn zu kapieren, dass sie ein Rennrad fährt mit Mountainbike-Reifen, wie geil ist das denn auf den schlechten Schotterpisten vom Campingplatz? Wow! Und dann fährt sie zum Supermarkt von dem Campingplatz und stellt das Rad draußen hin und, ach, wie das so ist, gar nicht abgeschlossen und etc., weil halt da in Dänemark passiert auch so wenig. Sie geht rein und will so irgendwas kaufen.
Du bist erstmal hinmarschiert und dann ist das Rad angeguckt.
Ich bin mit den Kindern rechts und links hin und sage, Kinder, ihr seid mal kurz abgemeldet, ich will mir mal kurz das Rad angucken. Und das war ein oranges Open.
Ja.
Das berühmte Up Classic, was es damals gab, in Orange mit Mountainbike-Reifen, Rennradlenker. Und dann habe ich halt mal 5 Minuten mir nur das Rad angeguckt und sagte, wow, das sieht echt sexy aus.
Ja, ja.
Also das habe ich jetzt wirklich über das Fahrrad gedacht.
Mhm.
Und war dann halt damit beschäftigt. Dann kam ihr Begleiter auch noch um die Ecke. Das war die Zerstörung meines Traums. Es war nicht mal die Zerstörung meines Traums, aber er kam um die Ecke mit einem 3T. Also eine andere Marke. Das weiße 3T.
Das Exploro. Also
Exploro.
Weiß-orange war es, glaube ich.
Ne? Und er hatte auch ein Rennrad mit Mountainbike-Reifen und Lenker und parkte daneben. Und dann hatte ich ihn kurz angesprochen. Hi, hi. Und dann kann ich nicht Dänisch, kann mich gar nicht weiter ausschließen. Und ich hätte natürlich auch noch viel mit Englisch mit ihm machen können. Die können ja alle sehr gut Englisch. Aber wollte dann auch irgendwie die nicht stören mit dem der Radtour, die sie machen. Hab dann halt die Kinder weitergenommen, sind weiter zum Richtung Strand gegangen. Und die haben jetzt ihre Bikes genommen und sind dann wie verrückt eigentlich nur um diesen Campingplatz, Dünen, am Meer lang, durch den Sand.
Da hast du sie dann auch nochmal gesehen?
Da habe ich sie die ganze Zeit gesehen. Das heißt, sie haben eigentlich gar keine Radtour gemacht.
Okay.
Sie haben also gar keine Radtour von 80 Kilometern gefahren, sind einfach nur um diesen Campingplatz, um diese Area, wo wir auch waren.
Mhm.
Und ich bin mit den Kindern ja nur spazieren gegangen. Ich habe sie immer wieder gesehen.
Mhm.
Sie sind hinter den Dünen gefahren. Also wer Dänemark so ein bisschen kennt, gerade die Nordseeseite, hinter den Dünen gibt es halt so kleinere, wir können sie ja nicht Waldwege nennen, wo so ein bisschen schilfiges Gras mit Sand und ein bisschen Sachen ist. Da kann man also unmöglich mit einem Rennrad fahren und auch echt nicht gut mit einem Crosser wegen diesem Sand.
Ja, weil es zu dünn ist, die Reifen.
Wer auch Dänemark kennt, wo die Ferienhäuser auch so sind, da gibt's oft nicht asphaltierte Straßen zu diesen kleinen Hütten. Und da ist Schotter und da sehe ich sie rumheizen. Und eben, was mir auch sehr, sehr gut gefallen, da kommen wir vielleicht später noch drüber, dass sie auf dem platten Sandstrand gefahren sind, also direkt zwischen den Dünen und dem Wasser und dann bis ins Wasser rein und so, das fand ich super.
Mhm.
Also dann würde ich jetzt mal sagen, das war so mein Aha-Erlebnis, wo ich sagte, will ich unbedingt auch haben. Das ist dieser Wilson-Effekt, wer ihn nicht kennt. Wilson will so ein Rad haben.
Ja, ja.
Okay, habe ich ziemlich viel ausgeholt, sorry dafür, Ingo. Aber das war
interessant. Das ist ja tatsächlich was viele gar nicht wissen, dass das ja überhaupt sich erstmal,
also
wenn man das dann einmal gesehen hat, dann
und Seeing is believing wäre der Anglizismus dafür.
Und dann, wenn man dann noch drauf gesessen hat, dann versteht man es ja so.
Ja, ich konnte nicht drauf sitzen,
ja.
Aber nun hatte ich hier einen Radladen und konnte das bestellen.
Genau. Ja, mein erstes Open habe ich ja tatsächlich auch damals bei dir noch gekauft.
Genau.
Das war noch kein Enjoyer Bike Rad.
Genau.
Das, was ihr in den Videos seht, mein Upper ist noch bei dir gekauft, ganz interessant.
Das ist ja auch, so ist die Story entstanden und das kann man ja für den Podcast vielleicht dann nutzen, da hat
das
man
heißt,
ja eine Minute mehr Zeit.
Genau, und das heißt, das ist ja jetzt letztendlich so, dass Diverge schon so ein bisschen Gravel geöffnet hat, dann kamen natürlich andere Marken auch mit diesen Rädern, aber alles auf 28 Zoll Reifen und diese 650B Geschichte, das müssen wir vielleicht gleich nochmal erklären, dass man sagt, man nimmt eine etwas kleinere Mountainbike-Felge da rein mit wirklich dicken Mountainbike- oder auch Gravel-Reifen, die müssen ja nicht immer stollig sein. Das ist ja das, was das Diverge zum Beispiel noch gar nicht kannte.
Genau, beim Diverge haben wir immer nur über 28 Zoll Laufradsatz geredet
und
so 32er Reifen. Das fuhr sich daher auch ganz gut. Mit 32er Reifen kamen wir dem Rennrad schon noch sehr nah.
Ja, ja. Und das ist so, dass das ist ja eigentlich das Besondere, was jetzt ja auch viele andere Marken gibt es jetzt ja auch schon, die das mit den 650B Reifen machen. Das sind 27,5 Zoll Felgen. Und wenn man da, das ist das Hochinteressante, wenn man da einen Mountainbike Reifen drauf macht, der ja entsprechend irgendwie 3-4 Zentimeter hoch ist, kommt man wieder auf den gleichen Umfang, wie man ihn sonst beim Rennrad gehabt hätte.
Genau, das ist für viele Leute erstmal nicht zu glauben, aber es fährt sich witzigerweise wie ein Rennrad mit Mountainbike-Reifen. Genau.
Ja, ja.
Also, ja, das ist eigentlich schon Ende der Geschichte.
Das und auch, müsst ihr mal angucken, müssen wir auch mal verlinken hier dieses Video. Wir haben ja auch mal getestet, Rennrad-Laufradsatz gegen dicke Reifen. Es hat, natürlich war der dicke Reifen langsamer bei gleicher Wattzahl, aber nicht viel.
Und das ist auch gut im Podcast zu erzählen. Wie kommt es dazu, so ein Video zu drehen und dass ihr uns vielleicht abnehmt, wo, welche Intention hat uns da geritten? Ich bin bei dir reingerannt. Ich sage, Ingo, irgendwie will ich wirklich wissen. Wir wollten selber wissen, wie viel langsamer ist jetzt der 47 mm breite Reifen im Vergleich zum 25 mm Reifen? Und
also 47
das Video musst du nochmal verlinken
vielleicht. Genau, 47, muss ich mir mal aufschreiben hier, 47
Millimeter Byway von WTB war das, auf 650B-Felge, 27,5 Zoll, genau. Ergänzt einer Rennradfelge von Envy,
das
Beste, was man so kaufen kann mit 25 mm genau. Conti-Reifen. Und wir haben eine Strecke rausgenommen, wenn ich das kurz erzählen kann, von 7 Kilometern, möglichst keine Linksabbiegung, es waren nur Rechtskurven drin, dass wir also im Verkehr nicht beeinträchtigt werden, dass das in eins durchgefahren werden kann. Natürlich ist das gar kein Labortest, das ist der Test, den Ingo und Dan zaubern können, den wir auch aussagekräftig für uns fanden. Es war ja erstmal die Idee, wir wollten das wissen.
Ja.
7 Kilometer, die gleiche Sitzposition, der gleiche Rider, nämlich du, und mit der gleichen Wattleistung. Thema Wattmessung. Wir haben ja Wattmessung am Rad. Genau. Dann hatten wir, glaube ich, 250 Watt hatten wir vereinbart. Ja,
genau.
Also
das kam auch hin.
Gleicher Fahrer, gleiche Strecke, gleich hintereinander. Also nicht wechselnde Windbedingungen groß und nicht nur 1 oder 2 Kilometer, sondern 7 Kilometer, um irgendwas mal so vergleichen zu können.
Dann bist kleiner Hügel war drin.
Also kleiner Hügel war
hoch, drin.
Du bist
und so.
Erst mit Rennrad gefahren. Genau. Das Open mit 28 Zoll Envy-Felgen, aerodynamische Felgen, 25 Millimeter. Also
schon hochprofilig, genau.
Und in der zweiten Tour bist du dann mit 47 mm breiten Reifen gefahren, in der Mitte komplett slick, an der Seite ein kleines bisschen Stolle sogar, das ist der WTB Byway und auf 650B und der Unterschied waren knappe 40 Sekunden.
Auf 7 Kilometer.
Auf 7 Kilometer und jetzt dürfen wir nur eine Sache nicht vergessen, bei 250 Watt, das ist nicht zu wenig, was du reingetreten hast. Hätte man in Anführungsstrichen unter 200 Watt getreten, wären es auch nicht 40 Sekunden, dann wären es deutlich 25 oder 30 Sekunden.
Ja, ja. Nein, also das ist tatsächlich so, dass natürlich 40 Sekunden für einen Rennfahrer wäre das der
Tod, Untergang, ne? Der Untergang für den Rennradfahrer.
Aber wir haben das dann mal hochgerechnet, auf eine Stunde wären es dann vielleicht 2-3 Minuten.
Es ist.
Und dann sage ich auch 2-3 Minuten dafür, dass ich die Freiheit habe, überall zu fahren.
Den Feldweg rechts abbiegen können, ist natürlich eine unendlich schöne
Sache. Also und mit den 47er Reifen, das ist auch übrigens ein ganz, ganz großer Unterschied, was man sich auch nochmal vorstellen muss. Cyclocross-Reifen, selbst wenn ich 35er nehme, wenn ich einen richtigen steiligen Schotterweg habe, muss ich trotzdem noch die Straße lesen, gucken, da ist ein Stein, dann hat man dieses Typische, da ist irgendwie, fährt man hinten auf dem Stein rüber, geht der Arsch ein bisschen weg und so weiter. Bei 47 Millimetern habe ich das nicht mehr. Da kann ich auch mal Oberlenker oben auf dem Oberlenker fahren und habe nicht so wirklich Probleme und muss immer Angst haben, dass ich bremsbereit sein muss oder nochmal irgendwas wegsteuern muss. Also man fährt eigentlich viel entspannter durchs Gelände. Und dann sagen ja viele, ja, warum entspannter durchs Gelände mit glatten Reifen? Ich brauche auch die Stollen nicht mehr so unbedingt, weil der Grip durch die breite Reifenfläche ja viel größer wird.
Ich, ne? Ich brauche die Stollen schon, wenn ich im Schlamm unterwegs bin. Oder auf komplett nassen Rasen
unterwegs bin. Aber so
auf Schotterpiste, also der klassische Feldweg.
Da bist du, glaube ich, sicherer
unterwegs. Brauche ich keinen stolligen Reifen.
Und zumal, ich habe mich jetzt ja sogar vom Byway weg zu dem Horizon, zu dem ganz glatten Gravel-Reifen vom WTB bin ich ja umgestiegen, nach deinem Tipp.
Ja, gut, ich bin den gefahren, habe gesagt, ich brauche die Stollen an der Seite nicht wirklich.
Genau, und man ist ja dann auch, weil man ja auch auf Asphalt fährt mit dem Rad und da auch schnell unterwegs ist, ist man natürlich in den Kurven auch ein bisschen sicherer unterwegs, wenn man keine Stolle hat, weil eins ist klar, auf Asphalt ist Stolle immer ein bisschen doof, weil man weniger Auflagefläche in den Kurven hat. Ne?
Ja, aber der Byway hat auch seine Berechtigung für denjenigen, der in der Schräglage so ein kleines bisschen da Grip haben will. Jetzt nur auf Asphalt nicht, aber im Schotter ist okay, ja?
Ja, also man hat ja die oder wenn es mal ein bisschen feucht ist oder tatsächlich im Rasen landet, hat man halt noch ein bisschen durch den Stollen ein bisschen Angriffsfläche. Und die breiten Reifen, niedrigerer Luftdruck, trotzdem guter Rollwiderstand, trotzdem ist man ein bisschen komfortabler auch unterwegs?
Das ist ja auch noch ein guter Punkt mit dem Luftdruck. In dem Test war es ja auch so, wir haben jetzt also nicht den 47 mm Byway-Reifen massiv überpumpt. Also wir waren unter 3 bar bei dem Reifen, was auch nochmal wichtig wäre zu erwähnen. Ja, ja. Also nichts geschummelt. Das war auch unser Antrieb rauszufinden,
ja, und wie finden wir das? Wir haben ja jetzt die Erfahrung gemacht. Ich habe jetzt, selbst bei meiner Frau, die fährt jetzt in Open, Die hat das so, auch nicht so geglaubt. Die hatte tatsächlich ein Mountainbike und ein Rennrad und beides so lala gefahren. Habe ich gesagt, lass uns das doch mal ausprobieren, ob das nicht vielleicht auch was für dich wäre. Und die hatte den gleichen Aha-Effekt. Das ist ja richtig schnell auf Asphalt. Ne? Also hat richtig Spaß gehabt, als sie dann bei mir im Windschatten, als wir über den Asphalt gefegt sind. Also das ist wirklich was so vorher zumindest in meinen, was ich so kenne, nicht möglich war. Und Rennradergonomie, und jetzt ist das Open natürlich ein relativ, sagen wir mal, Performance-Gravel-Bike, weil es halt wirklich auch sehr, sehr leicht ist und entsprechend natürlich auch nicht die günstigste Variante ist.
Nee, da habe ich Sorge, dass wir hier zerrissen werden. Wir reden natürlich auch über einen Preispunkt, der kann einem auch sehr viel Angst machen. Also diese Räder sind absolut die oberste Liga.
Also wenn man jetzt
Performance trifft den Begriff schon sehr gut. Performance Gravel Bike, es ist ein sensationell leichtes Rad und es
ist eigentlich halt auch ein Rennradersatz. Es gibt halt auch keinen Alu-Rahmen oder irgendwas, der günstig ist. Es gibt das halt nur in Carbon. Der günstigste Einstieg wäre, glaube ich, so bei 4.000 Euro mit dem 3T,
wo man ja sagt, als Komplettrad, da haben wir jetzt neulich ein schönes Video gedreht, das geht, glaube ich, jetzt die Tage mal live.
Genau, da haben wir das Grüne mal, das 3T Exploro ist so ein bisschen die Einstiegsklasse und dann, wenn man nochmal 500 bis 1.000 Euro mehr ausgibt, kriegt man auch schon gut ausgestattetes Open hin, aber das ist halt tatsächlich schon eine Preisklasse, die in einem hochwertigen Rennradbereich reingeht, aber auch mit einem hochwertigen Rennrad, das kauft man ja im Grunde gleich mit. Kommen wir später nochmal zu, da gibt es ja so ein Interview mit...
Es steht dem ja nichts nach, das möchte ich hier nochmal sagen. Es ist ja nicht ein schweres, irgendwie abgelegtes Mountainbike, dieses Feeling, was viele vielleicht kennen, boah, ich habe so einen schweren Mountainbike-Klotz jetzt. Es ist genau eigentlich wie das Rennrad, da kommen wir zu.
Genau, also es ist tatsächlich so, mein S-Works-Crosser, den habe ich trotz hochwertiger Komponenten nicht unter 9 Kilo bekommen. Und wenn man sich die Open in einer nicht sehr hoch, also wenn man jetzt wirklich eine normale Ultegra-Ausstattung oder irgendwas nimmt, da sind wir in der Rennradausstattung immer unter 8 Kilo. Eher Richtung 7,5, würde ich sagen.
Ja, was haben wir denn noch, Ingo?
Gut.
Ach so, hier haben wir noch eine Notiz, zwei Kunden von uns, Trans Germany, da sind zwei Kunden, die Trans Germany fahren wollen. Ach, hier wollten wir den Aufruf machen, wenn die das hinter sich gebracht haben, möchten wir die vielleicht nochmal gerne aufrufen, sich bei uns zu melden.
Genau, du hattest mit einem Kunden gesprochen.
In der Velo Hamburg, genau. Der hatte mehrere Monate freigenommen und hat Europa umrundet.
Ja.
Also ich habe mir leider nicht seine E-Mail-Adresse notiert. Lieber Kunde, der du mich besucht hast in Hamburg und darüber berichtet hast, und bitte melde dich bei uns, podcast@enjoyyourbike.com. Wir würden gerne darüber berichten. Europa zu umrunden in mehreren Monaten ist eine wichtige Sache und wir kommen deswegen als Notiz dazu, weil dafür gibt's auch viele Räder und ein neues Rad, was wir vielleicht heute auch besprechen, wäre dafür eine gute Wahl. Und der möchte auch Trans Germany fahren. Und wir haben darüber im Bikepacking-Thema gesprochen. Auch das betrifft natürlich Gravelbikes ganz dolle. Die sind natürlich für Bikepacker auch ein Segen, weil man da natürlich auch viel dran packen kann und natürlich auch jeden Weg mitfahren kann. Und gerade Bikepacker werden wissen, es ist nicht immer überall perfekter Asphalt.
Ganz viele Open hat man ja auch bei anderen Videos schon gesehen, die dann wirklich voll mit Taschen gebaut sind und so. Das ist schon echt gut.
Ja.
Gibt ja auch jetzt überhaupt generell diese Gravel-Rennen werden immer mehr. Jetzt Dirty Cancer ist
Dirty dieses Cancer,
Wochenende 200 in Amerika, fährt auch ein Kunde von uns mit.
Dann, nee, das ist schon gelaufen, das Rennen.
Ist das schon gelaufen?
Das war schon durch.
Okay.
Das ist also auch ein Trend, der da immer mehr geht. Ja,
Tuscany Trail in Italien ist jetzt auch gerade, glaube ich, zu Ende gegangen. Auch interessantes Gravel-Rennen.
Tuscany ist die Toskana, also das ist der deutsche Name dafür. Und in der Toskana gibt es dieses Vintage-Rennen, was auch über Schotter viel geht, heißt L'Eroica, wo man mit diesen alten Rädern fährt, leider keine.
Mit
ganz dünnen Reifen noch. Und da habe ich den John kennengelernt von der Internetseite gravelcyclist.com.
Ja.
Und der hat ein schönes Interview mit Gerard Froome, einer der Besitzer und von Open Cycle, und Gerard Froome arbeitet auch für die Firma 3T. Ein schönes Interview gemacht. Ich glaube, das wollen wir irgendwie jetzt auch auseinandernehmen.
Genau, wollen wir das erst machen und dann gehen wir später nochmal aufs Weit ein, ne?
Ja, also wenn du das möchtest.
Genau.
Und da geben wir den Credit eigentlich mal an John rüber.
Also
Gravel Cyclist.
Ich hatte mit Jason Kontakt. Dort habe da angefragt, ob die haben ein sehr schönes YouTube-Interview mit Gerard Vroom. Das ist der, der das Explorer und auch das Open entwickelt hat. Mhm. Also das 3T und bei Open ist der sozusagen mit drin. Also zwei verschiedene Reden. Das erklärt er am Anfang des Interviews auch, warum und wieso und warum beide Marken und so weiter. Ist auch ganz interessant. Und ja, der Jason von gravelcyclist.com, guckt euch auf jeden Fall den Blog mal an. Die haben immer interessante Sachen, haben auch Dirty Cancer-Berichte jetzt da drin, ja, und solche Sachen. Und ich verlinke alles von dem. Ne? Wir haben hier die Webseite, Facebook, das YouTube-Video natürlich mit dem
also kompletten Interview. Also die Credits geben wir sehr, sehr gerne.
Genau.
Ich habe ihn getroffen, als wir uns vorbereitet haben für die in Toskana, ja, in Gaiole, in der Nähe von Gaiole, hatten wir zufälligerweise die gleiche Unterkunft gebucht. Ich kannte ihn ja vorher gar nicht. Und wir sind dann angereist und er auch logischerweise einen Tag vorher am Auspacken der Räder, wie man das so macht nach einer Reise und alles aufbauen und testen. Und dann haben wir uns kennengelernt. Und jetzt war ich ganz überrascht, dass wir waren auch sehr begeistert von überhaupt dieser Veranstaltung, dass er jetzt so einen tollen Channel hat und deswegen hatte ich dir das auch mal weitergeschickt.
Genau, du hattest das Video mit das Interview entdeckt und ja, ich habe jetzt einfach mal, das hoffe ich, dass das technisch hier auch funktioniert, 2-3 Snippets, die ich jetzt euch einfach mal vorspielen werde und danach sprechen wir da kurz drüber.
In und Englisch, das Interview ist in Englisch geführt worden.
Genau, wir sind auf Englisch, wir werden das mal, du wirst das.
Nein, nein, du kannst das auch.
Hinterher nochmal kurz übersetzen, also nicht simultan, ne? Und dann könnt ihr hier mal reinhören.
The drive side drops chainstay design. You were the first one, I guess, to pioneer it. It's an old design, I know that. But a lot of companies have, I don't want to say copied the design, but you
were, can say.
Yeah, okay, they're copied the design.
Inspired by.
Inspired by you. So you obviously saw the design and saw what it can do. Well, I mean, I know what the premise is behind it, but maybe not everyone does. Just give me a little bit of brief on that, please.
You know, I think the funniest part about this inspiration is not that everybody does it, because, I mean, it's the only way to fit a bigger tire onto a frame and still have a narrow road cassette. But the funny thing to me is that even now, people introduce a bike with a drop chainstay, and they come up with these fantastic stories how they've been, you know, brainstorming for years and blah, blah. I think it's just called surfing the internet and you find the solution to your problem. But, you know, these people have these most fantastic stories how they were, you know, riding in Zimbabwe and coming up with this brainwave and coming up with this design. But anyways, aside from that, so yeah, the principle is quite simple. As I said before, I wanted to have a road bike, but then put the biggest possible tire on. So, and you know, keeping it road geometry means, of course, you want a short chainstay. You want road cranks, not mountain bike cranks, because then, you know, you're just sort of riding like a duck. So you want to keep that very efficient, narrow pedal stance.
Like,
and when
duck,
you do all that, you know, you have a big tire and you have a chain ring right there, because your chainstays are so short, then it's kind of hard to fit the chain stay through. So that, you know, when you look at the overlap of, you know, this big rear wheel and the chain ring, then, you know, normally where the chainstay goes, that's really where they're the closest. So if you drop your chainstay, you get to an area where there's more space between that tire and the ring, because they're both sort of curving away from each other. So there is more space there, and that's where you try to weave your chainstay through.
Ja, das war Gerard Vroom.
Und ist vielleicht noch ein bisschen erklärungsbedürftig, damit genau, wir dahinter kommen.
Ja, ja, und da geht es halt um diese heruntergezogene Kettenstrebe, und zwar auf der Antriebsseite.
Also, die Kernaussage ist, warum, wenn man das optisch bei dem 3T und bei dem Open sieht, ist, wie ist die Lösung jetzt gekommen, dass diese Mountainbike-fetten Reifen eigentlich in eine Rennrad-Geometrie reinpacken? Das geht eigentlich nicht. Und dann hat der Gira erklärt, dass die Kettenstrebe rechts, also im Weg ist zwischen dem Kettenblatt und dem Reifen, da ist kein Platz für. Und dass die natürlich nach unten gezogen wird, um einfach aus dem Weg zu gehen. Ne? Ja. Und dann ging es darum, dass der John halt beim Interview gefragt hat, ja, du hast das nicht so wirklich erfunden, diese Technik irgendwie gab es ja früher schon mal, aber du hast es halt perfektioniert und der Welt erklärt, so geht es, und hast auch die Räder dafür passend gebaut. Und dann gab so einen kleinen Punkt und alle anderen haben es danach kopiert, und er hat einfach auch einen schönen Satz gesagt, it's just surfing the internet and then you find the solution, und die anderen Firmen sollten mal jetzt nicht so tun, als wenn sie die Weisheit mit Löffeln gefressen hatten, und haben dann irgendeine super Story erfunden, wie sie jetzt darauf gekommen sind.
Unterwegs waren und haben dann die Idee gehabt.
Finde ich eine super ehrliche Antwort und etc. Ja. Und es ist, er hat es dann halt auch gesagt, es ist halt very obvious, es ist einfach sehr sehr logisch, dass du die Kettenstrebe nach unten ziehst, um den Platz zu geben. Und wenn man dann von reden will, dass er es perfektioniert hat und gemacht hat und die anderen haben es dann kopiert, dann meinetwegen ist ihm das auch so recht.
Ja, und der nächsten Part, den ich hier mal rausgesucht habe, ist einer der für mich ja in diesem Interview auch so ein Augenöffner-Ding, nämlich so nach dem Motto, wo Gerard sagt, ja, wofür eigentlich noch Roadbikes, ne? Startet das Ganze mal.
Das ist
mal.
Ein sehr krasses, krasser Teil, hat uns gefallen.
Awesome, good stuff. Where do you see the future of gravel bike design?
I think what we call gravel bikes will more or less completely take over the road bike scene. So if you now have a good performance-oriented gravel bike, so you know, something like an Open Up or Explorer. I mean, you know, gravel is such a wide thing, right? Of course, you also have a 3 months of Mongolia bikepacking gravel bike, which is also great, but you know, that's a different beast altogether. But when you look at the performance gravel bike, you put road wheels on there, it rides 100% as a road bike. In fact, it rides better than a road bike because, you know, once you have the bike, even if you want to put road tires on, you're still going to put a little bit bigger road tires on. You're going to put a 32 millimeter tire on instead of 28 or 25, so you get that extra comfort. The geometry usually is a little bit better suited to people who don't ride 6-7 hours a day the way most road bikes are and everything. So the gravel bike with road wheels is really a better road bike than a road bike. And you still have the option to, if you want to go off-road, to put bigger tires on or a 650B wheel set, etc. So it does everything a road bike does and then more. So that means that unless you're really a racer, the road bike 5 years from now will be dead. And yeah. I mean, you can argue if it's really the road bike dying or gravel bikes becoming road bikes or whatever it is, but that pure road bike is going to go away. And of course, you already see that, right? If you look at today's road bike, which is, you know, more and more popular road bikes are endurance bikes. And all endurance bikes nowadays are disc brakes. So already now, what is the difference between that and a gravel bike? Right. It's tire clearance. Sure. Well, let's just widen it up and then go with that then, right?
Yeah, right. Good answer.
Ja, super. Ja, good answer ist wirklich auf den Kopf getroffen, der Nagel auf den Kopf getroffen. Also es ist wirklich, wirklich krass, was er sagt.
Und die Frage war, wo geht die Zukunft mit Gravel Bike Design hin? Und eine erste wichtige Antwort, Ingo, war, das hat er gut erklärt, es geht nicht darum, ein Gravelbike zu machen, um den Mongolia Bikepacking Tour 3 Monate oder wie lange er es geschrieben hat, zu machen. Und dann das, was er halt unterscheidet, ist dieses nicht Bikepacking Hardcore Weltreisender Gravelbike, sondern Performance Gravelbike. Und ein Performance Gravelbike ist ein etwas von der Geometrie entspanntereres Rad, wo ich halt, wenn ich da Rennradreifen reinmache, ein besseres Rennrad habe als eigentlich ein Rennrad.
Er sagt ja tatsächlich, dass die Gravelbikes, wie auch immer, dass es entweder keine Roadbikes mehr gibt oder die Gravelbikes irgendwann
die neuen Roadbikes sind,
weil einfach das Performance Gravelbike das bessere Roadbike ist. Weil selbst wenn man Rennradreifen reinmacht, hat man ja die Chance, auch so 32er reinzumachen oder 30er.
Und er hat auch gesagt, eine Tendenz, die man ja auch schon bei den Roadbikes erkennt, dass viele Leute die etwas gemäßigten Roadbikes dann Endurance-Roadbikes nennt.
Ja.
Und wo geht's, in welche Richtung will man es jetzt gehen? Und du kannst jetzt sagen, da kommen wir ja zu Roadbike is dead oder was dann noch herkommt. Genau. Du kannst ja sehen, es geht mehr in die Komfortgeschichte. Das interessiert viele Leute viel dringender als das Hardcore-Rennrad. Da kommen wir nachher zu unseren persönlichen Meinungen auch noch zu.
Na, das können wir jetzt hier schon mit reinnehmen. Ich habe ja jetzt das Open mit Rennrad, Laufradsatz auch letztes Jahr im Urlaub und so weiter gefahren. Und mein Cervelo R3, was mein komfortables Rennrad war, fahre ich seitdem kaum. Also ist, so gut wie gar nicht mehr. Das nehme ich meistens auf Flugreisen mit, weil ich denke, naja, das ist jetzt so das, wo es am ehesten schade wäre, wenn was passieren würde im Flugzeug. Ne? Mhm. Also es ist tatsächlich so, dass es bei mir schon das eingenommen hat. Was ich aber tatsächlich zugeben muss, ich habe natürlich noch so ein ganz Aero-Rennrad richtig auf Geschwindigkeit ausgelegt. Das ist nochmal was anderes.
Und das ist ganz was anderes.
Das hat er übrigens aber auch in dem Snippet jetzt eben gesagt, unless you are a racer.
Genau.
Solange du kein Racer bist du mit einem Gravelbike oder mit einem Roadbike mit dicken Reifen immer besser unterwegs als, wie auch immer man das Rad denn nennen will, ne? Aber als jetzt mit einem richtigen Race-Rennrad.
Ja. Ja, und das war die Kernaussage.
Genau. Jetzt geht es nochmal um Fun hauptsächlich.
Ja, das ist nochmal ein schöner Snippet, den nehmen wir auch nochmal.
Final question. Suspension on gravel bikes.
Hey, people should do whatever they want, but I don't think that will become a big part of the market, simply because now we're just going more towards a mountain bike, and we're going more towards the reasons why a mountain bike is not a great gravel bike, mm-hmm. right? The great thing with a gravel bike is that it's not only good on gravel, but you can ride on all these things. You can ride on asphalt, on gravel, on single track, all these things. And the purpose is not to now make that bike the fastest on all those surfaces. I think the goal is to make that bike fun on all surfaces.
Right.
And so if you have a fast gravel bike on asphalt, it's fun, just like a road bike. If you put suspension on that, that bike gets slower, sluggish, doesn't have that nimble feel, it gets less fun on asphalt. So then you look at the other side where the suspension would really shine, which is then on the really tricky stuff. So yeah, there suspension will make the bike faster. Will it make the bike more fun? Well, I don't know. I mean, descending tricky stuff without suspension is also fun. It's not as fast. Who cares? I mean, going fast just means you get home quicker, right?
Right.
So it's more important that it's fun. It's fun with any bike off-road, and on-road it's more fun without suspension. So for sure you can come up with some sort of course where, you know, you get a little bit more fun on suspension than without. But I think in general, and you don't really need it on most roads that you use on a gravel bike. I mean, the tires are so big that they soak up a lot of
the pneumatic
problems anyways. And if you really go to super, super tricky stuff, then a mountain bike is a better bike than either a suspension or non-suspension gravel bike. Mm-hmm. So I don't really, it's really sort of a niche market. And to me, the great thing about a gravel bike is that it's an anti-niche bike. Like a lot of, when we started, I'm sure you noticed also when you started the website, people thought, oh, gravel is a niche, but it's an anti-niche. It's like, it's a niche buster. It's everything together.
Right.
And the suspension sort of takes away from that in my field. But I'm really, I'm a classical.
That's okay.
Super Interview. Also, das ist eines der besten Interviews.
Ja.
Die Frage war nach der Federung in Gravelbikes, ob das denn noch irgendwo in der Überlegung ist.
Die Mountainbike-Fahrer fragen natürlich, ja, wo ist die Federung?
Genau, und er hat halt gesagt, darum geht's ja auch nicht, es soll ja auch nicht ein gefedertes Mountainbike sein.
Ja.
Es ist, was er gut erklärt, dafür gibt's ja das Mountainbike mit der Federung. Und das ist eine berichtigte Frage, die wir auch oft bekommen, es ist ja nicht wirklich ein Mountainbike, das ist ja auch nicht die Intention dem Rad.
Ja.
Die Intention von dem Rad ist, es kann im Mountainbike-Gelände auch gefahren werden, es kann eben auch auf Gravel gefahren werden, es kann als Rennrad gefahren werden. Es ist ein Rad, was auf vielen Untergründen on all surfaces gefahren werden, und es ist nicht das schnellste Rad on all surfaces, also darum geht's auch nicht, aber ein Satz, is the most fun on all surfaces. Das heißt, du hast viel, viel Spaß mit dem Rad auf den unterschiedlichen Untergründen.
Genau.
Und dann hat Entschuldigung, dass ich das nur zu einem Monolog rübergebe, aber er hat dann gesagt, ja, aber wenn du jetzt die Federgabel da reinmachst und fährst dann einfach schneller den Berg runter und hast dann mehr Spaß, also das kann man ja auch ohne Federgabel Spaß haben, den Berg runterzufahren, nur mit der Federgabel bist du dann zu Hause schneller.
Ja.
Ne, weil du halt schneller den Berg runterfährst. Aber ob du dann mit mehr Spaß hast, das ist ja...
Ja, und dann, wenn du die Federgabel drin hast und dann auf Asphalt rumfährst, dann nervt sie dich wieder. Ne?
Also ich fand das im Interview herzerfrischend, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also it's the most fun on all surfaces, also der meiste Spaß auf den Untergründen.
Und das ist ja auch was...
Schönes
Fazit. Wir sind ja auch so ein bisschen Fanboys, das muss man ja auch zugeben. Ne?
Wir haben auch viel Spaß.
Genau, und das ist halt tatsächlich so. Und wer schon mal mit Mountainbike... hier von was weiß ich, Bemerode, wo ich wohne, bis in den Deister gefahren ist, um da denn Spaß zu haben, aber anderthalb Stunden im Wind gekotzt hat, weil dieses Mountainbike irgendwie selbst auf Feldwegen nicht vorankam, der versteht, was man meint. Ne?
Und auch, damit es nochmal rüberkommt, wir haben auch Hardtail-Mountainbikes
mit
Federgabel und fahren die gerne.
Genau.
Und fahren die nicht ungern, fahren die auch gerne.
Ich habe auch ein Rennrad, was ich gerne fahre, ich habe auch ein Zeitfahrrad, was ich gerne fahre.
Ja, also nicht immer, und was noch ein guter Punkt war in dem Video, Entschuldigung, ist mir gerade eingefallen, mit der Nische.
Ja, ja.
Gravelbike ist keine Nische, es ist die Anti-Nische, es ist halt keine Nische mehr. Und er hat dem John gesagt, als du die Seite gravelcyclist.com gegründet hast, hast du auch gedacht, du machst eine Seite für die Nische und merkst jetzt, dass es gar keine Nische mehr ist.
Nee, genau, es ist tatsächlich die Anti-Nische.
Die Anti-Nische finde ich auch gut.
Ja, ja, weil es halt eben überall Spaß macht. Ne? Ja. Man ist aber nicht überall der Schnellste. Das ist halt, muss man auch wissen.
Und darum geht es ja auch nicht. Und das, wir wollen ja auch nicht, und wir verkaufen solche Produkte, wir wollen ja auch nicht das Triathlonrad, Aero und superschnelle, den ja. Racer, den, das wollen wir damit nicht ersetzen.
Nee, genau. Und der Fully Downhill funktioniert halt auch nicht mit dem Open. Aber es ist tatsächlich eine neue Klasse Bike. Und was ich aber, wo ich wirklich d'accord mitgebe, das normale Rennrad kann man damit auch mit so einem, zumindest mit so einem leichten Open-Rahmen oder auch mit anderen Rädern sicherlich ersetzen.
Fairerweise ist zu erwähnen, das geht in der Regel nur mit einer gewissen Leistungsklasse Performance Gravel Bike. Und ja. wir haben hier Gravel Bikes, die ich demnächst mal teste, mit einem Stahlrahmen, die nicht blöd sind, gar keine Frage, ja. aber mit solchen Gravelbikes, die wir hier haben, kann ich das nicht vergleichen. Dann habe ich wirklich einen schweren Klotz und der ist nicht vergleichbar mit so einem Performance-Gravelbike. Aber das muss man auch den Leuten nochmal sagen.
Schaut euch in jedem Fall das ganze Interview nochmal an. Es ist wirklich hochinteressant, auch wenn es jetzt so von der Tonqualität, das war irgendwie auf so einem
auf der Messe,
genau.
Sea Otter.
Genau, und da erzählt auch so ein bisschen über das Unternehmen, wie die Philosophie dahinter ist und so weiter und wie die auf die Road Tires gekommen sind und so weiter. Auf jeden Fall angucken. Danke nochmal an den gravelcyclist.com, dass wir das hier benutzen durften.
Und vielleicht können wir Gerard ja irgendwann mal davon überzeugen, dass er hier in dem Podcast mal auftaucht. Da genau. kümmern wir uns drum.
Okay, dann würden wir jetzt als letzten Punkt, das war ja auch so ein bisschen mit ein Grund, jetzt diese Folge zu machen. Es ist ja auch ein neues Gravel-Bike jetzt erschienen von Open, neues Gravel-Bike rausgekommen, wo wir auch schon ein YouTube-Video zu gemacht haben, das ein bisschen erklärt haben und darüber hinaus natürlich auch schon ein bisschen Feedback bekommen haben. Und es ist tatsächlich ein Fahrrad, wo noch breitere Reifen reingehen.
Ja, es heißt auch Wide, aber Wide. Nicht als gedacht von breit, genau. sondern wie das so mit den Wortspielen ja. ist. Wide für Winding Detours.
Genau, das mit dem, Umwegen. Wie haben wir das genannt, mit dem, nee, nicht die Umwege, sondern alternative Strecke. Ne?
Denkt nochmal dran, wir sind große Fans von Querfeldein und genau. die alternative Umwege.
Ja, Querfeldein, ne? Das Wort sagt es ja eigentlich schon, ne? Egal, und das ist tatsächlich mit dem Open, ich habe da so viele Touren jetzt schon bei mir am Gronsberg gemacht, egal wo ich bin, ich fahre da einfach hin.
Ja.
Aber so viel da.
Das neue Rad heißt halt nicht Open Up und nicht Open Upper, sondern es ist ein Modell, das heißt Wide. Wir können das ja trotzdem so sagen, für sehr, sehr breite Reifen und nicht mehr dafür vorgesehen, das dann auch noch als Rennradlaufradsatz zu bestücken, sondern
eher. Man könnte es theoretisch machen, aber sieht wahrscheinlich nicht mehr so ganz so hübsch aus und soll aber sich vom Handling, glaube ich, auch nicht
mehr. Wenn man einmal eine schöne Rennradtour machen will oder zweimal oder dreimal auch, aber das nicht die Hauptsache ist, dann kann man das mal machen. Es sieht schrecklich sonst aus, weil es für breite Reifen konzipiert wurde. Und es ist immer noch kein Mountainbike-Ersatz. Das ist eine ganz entscheidende Sache. Das wird oft, wir haben ja schon ein Video gemacht.
Ja, ich habe einen Kommentar, ne, so nach dem Motto, ja, Mountain, was soll das? Es gibt doch Mountainbikes, gehen wir jetzt zurück in die Hardtail-Zeit, zurück in die Hardtail-Zeiten, ganz ohne Federung und so. Ne?
Wie gesagt, deswegen machen wir diesen Podcast. Es ist mehr Zeit, das dort zu erklären. Wir haben selber Hardtail-Mountainbikes und die werden auch nicht durch dieses Rad ersetzt. Es ist ein anderes Rad.
Ja. Genau. Also ich würde auch definitiv mein Open Up, was ich jetzt fahre, oder Upper, ich wäre gar nicht der Wide-Kunde. Ich finde, dass diesen Kompromiss, wie es Open und CT Explorer momentan hat, finde ich absolut perfekt, weil zumindest ein 2,1er, ich hab heimlich auch ein 2,2er.
Nicht heimlich, du hast das im Video drin, aber der ist ein bisschen knapp an der Grenze.
Genau, ich habe auch einen 2,2er Mountainbike-Laufradsatz da drin und so weiter. Ich kann da alles mitmachen. Ich sehe das Rad aber für Leute, die wirklich sehr, sehr lange Touren machen. Also sowas wie die Trans Germany.
Ja, Bikepacking.
Bikepacking, die wirklich das Maximale alleine die Geschichten, dass man unter dem Rahmen noch zusätzliche Trinkflaschen anbringen kann, haben wir in unserem Video alles im Detail gezeigt, dass man wirklich lange, lange Touren damit machen kann, auch noch mal ein bisschen mehr Komfort hat durch die breiteren Reifen, vielleicht auch noch mal die eine oder andere Strecke fahren kann, die man mit einem Open mit 47er Reifen oder 50er Reifen Millimeter jetzt gerechnet nicht mehr fahren kann, wo man dann vielleicht schieben muss.
Komme ich gleich mit ein paar Beispielen.
Genau. Ich habe auch mal dieses Trans Germany haben wir ja schon angesprochen. Ich habe mal irgendwie so von 2017 so ein zufällig so ein Video mal rausgesucht. Das verlinke ich auch mal in den Shownotes zu diesem Part. Für so eine Fahrt, so was ich da für Bilder gesehen habe, da finde ich ein Wide definitiv perfekt geeignet.
Ja, also es ist wirklich ein Rad, was noch mehr Reserven für den Untergrund lässt, dadurch, dass ich halt bis zu 2,4 Zoll breite Mountainbike-Reifen machen kann. Es ist definitiv ein Rad für mehr den Performance-Bikepacker, nicht den Mongolia-Durchquerer, der so auch noch sagt, ich brauche auch noch ein richtiges Performance-Bikepacking-Rad, wo ich was ranmachen kann.
Ja, Andy Kessler hat ja in unserem Interview in dem Video gesagt, so Minimalist-Bikepacker, wo man wirklich Rahmentaschen
und es ist und auch wieder benutzt. Ein sensationell leichtes Rad, das heißt, es ist nicht schwerer geworden, nur dass jetzt breitere Reifen reinpassen, das ist gewichtmäßig gleichgehalten. Das Rad ist auch nicht für zwei Kettenblätter mehr vorgesehen. Ja. Da ist jetzt endgültig Schluss mit zwei Kettenblätter. Das Rad kann man nur mit einem Kettenblatt machen. Dadurch, dass eben, wie gesagt, bei 2,4 Zoll
Reifen. Da sehe ich es dann auch wieder eher im Touring-Bereich und halt nicht mehr im Race-Rennrad-Bereich, weil wenn man Rennrad fahren will, zwei Kettenblätter und schnell auf der Straße vielleicht auch mal 40 fahren will, das ist dann mit einfach vielleicht nicht so super leicht realisierbar, zumindest nicht, wenn man genug Reserven für die Berge haben will. Das Rad ist in unseren Augen tatsächlich prädestiniert, egal ob Shimano oder SRAM, für eine 11 oder 10 bis 50 Kassette hinten und vorne irgendwie so ein
40-42er. Wir werden es jetzt Probe fahren. Wir sind es ja schon Probe gefahren, als der Prototyp gebaut wurde. Das ist der Besuch in Basel, den wir gemacht haben. Grüße an Andy Kessler. Vielen Dank für diese Sache auf diesem Wege nochmal. Und wie haben sie es eigentlich gelöst? Ihr könnt es euch ja vielleicht denken, in dem Up und Upper ist nur die rechte Strebe nach unten gezogen worden und hat dann Platz gegeben für breite Reifen. Und bei dem Wide-Modell sind die beiden Streben, also auch die Nicht-Antriebsseite, die Strebe nach unten gezogen worden. Guckt euch da die Bilder zu an, dann versteht ihr das auch. Darunter ist halt dann eine weitere Box entstanden, wo ich auch noch eine zweite Toolbox dann dran machen kann unter das Tretlager. Dafür gibt's ja auch noch ein extra Video, was wir euch noch verlinken können von unserem Channel. Und noch ein Einsatzzweck, den der Andi in dem Video gesagt hat, den ich euch auch noch mitgeben will. Es ist auch das Rad für denjenigen, der im Winter hardcore-mäßig vielleicht mal Spikes draufziehen will, also das Rad auch im Winter sehr, sehr intensiv nutzen will, und das ist natürlich ein skandinavischer Markt auch sehr wichtig. Die ziehen da wirklich viele, viele Fahrer von denen ziehen Spikes auf. Die brauchen auch mehr Platz.
2,2 erst los, glaube ich.
Genau, und die brauchen, Entschuldigung. Und die brauchen auch mehr Platz. Das kann dieses Rad dann auch.
Ja, und das ist was mir aufgefallen ist und was mir sofort in den Kopf geschossen ist, auch bei diesem Rad, ist, dass ich viele, viele Videos bei YouTube oder Leute in Blogs gesehen habe, die auch mehrtägige Touren gemacht haben, die sich ein Mountainbike als Bikepacking-Rad aufgebaut haben und da einen Rennlenker reingemacht haben.
Ja, Mountainbike, eine Stachelgabel, Rennlenker, also so ein Kompromiss.
Genau, keine Federgabel mehr und sonst wie. Und für die wäre jetzt sozusagen das fertige Rad, wo sie nicht mehr dran rumbasteln müssten, und haben sogar dann natürlich durch den großen Rahmen, weil es ja ein Rennrad-Geometrierahmen ist, hat man natürlich auch viel mehr Platz für eine größere Rahmentasche, Trinkflaschen und so weiter im Rahmendreieck. Ne?
Ja, auch auf 27,5 Zoll und nachher dann nicht ein wie bei Mountainbikern 29er fahren zu müssen für die Bikepacking-Tour. Ja. 29er haben auch ihre Berechtigung, gar keine Frage, aber nicht für die Bikepacking-Tour. Du siehst auch viele Leute im Bikepacking-Bereich, wenn die so weltreisenmäßig unterwegs sind, schon mit 26 Zoll und Ballonreifen. Also wer da mal so ein bisschen forscht, da siehst du viele, viele von den Rädern. Ja, ja, also es ist eine weitere Nische, die, sage ich mal, Gravel und noch breiter in Richtung Mountainbike abdeckt, aber nicht mehr Rennrad. Und es ist kein Ersatz für Up und Upper. Genau. Das Rad, was performancemäßig wirklich vom Rennrad bis hin zum leichten Mountainbike-Touch abdeckt, das ist nach wie vor Up und Upper. Mhm. Wir hatten vorhin mal darüber geredet, was wir denn schätzen, wie die Verkaufszahlen aussehen im Vergleich.
Ja.
Und da waren wir uns irgendwie, glaube ich, bis auf eine Zahl einig. So
also ein Fünftel vielleicht. Die Frage ist halt eigentlich, wie, wenn wir jetzt tatsächlich einen Open-Kunden haben, der sagt, okay, ich möchte gerne so einen Open kaufen, ja, wie viele würden so einen wahrscheinlich einen Up-Upper kaufen, wie viele würden tatsächlich das Wide kaufen?
Ja, ich würde es so bei jeder fünfte, sechste Kunde ist der klassische Kunde, der sagt, ich will da never ever einen Rennradlaufradsatz reinmachen für den. Ja. Das, die Frage könnt ihr euch auch selber stellen. Will ich da niemals einen Rennradlaufradsatz reinmachen und ich starte mit Gravel, mit der Option zu Mountainbike, dann ist das Wide das richtige Rad.
Ja.
Möchte ich das mit als Ersatz für mein Rennrad nutzen, dann ist das Up und Upper oder das Pendant 3T ja. Exploro, das wollen wir hier nicht vergessen,
ja.
Dann ist das die bessere Wahl.
Ja, aber auf jeden Fall sieht schon echt cool aus mit den dicken Reifen. Das ist also von der Optik natürlich schon ein echter Hingucker.
Naja, klar.
Ja, also wir sind ganz gespannt. Wir bauen jetzt einen Wide auf.
Ist schon in der Werkstatt.
Mit einer Eagle Axis elektronisch. Und
also
mit
Force Shifter, Rennradlenker, Force Shifter.
Force Axis auch, also elektronisch, genau. Also funkgesteuert.
Und hinten das Mountainbike-Schaltwerk von SRAM. Das Eagle, heißt,
Kassette, genau. Dann die 1050, ne?
Richtig.
Und als Kettenblatt?
42 Zähne vorne als Kettenblatt.
Auch Force dann aber, ne? Auch
Force. Das ist das Maximum, was man da reinmachen kann.
War das nicht so, dass wir ein Force Spider nehmen, aber das Kettenblatt von der Eagle oder wie soll das?
Also du kannst es ja kombinieren, wie du willst. Du kannst ja eine Mountainbike-Kurbel rein. Guter Punkt, das zu erwähnen. Du kannst ja eine Mountainbike-Kurbel reinnehmen und es als klassische Mountainbike-Variante nehmen. Ja, also Mountainbike-Kurbel und Mountainbike-Schaltwerk, Mountainbike-Übersetzung. Wir nehmen es aber jetzt, dass wir es nicht als klassisches Mountainbike aufbauen, sondern vorne das Frontend, ich sag mal die Shifter und auch die Kurbel ist eine Rennradkurbel. Und hinten aber ein Mountainbike-Schaltwerk und eine Mountainbike-Kassette. Und an der Kurbel, die wir als Rennradkurbel nehmen, machen wir ein Kettenblatt mit 42 Zähne rein. Aber du kannst ja auch jede Zähnezahl, nicht größer als 42 Zähne, aber du kannst ja frei wählen vorne.
Also kann man denn das Road-Kettenblatt mit der Kette von dem Mountainbike kombinieren oder nimmt man da lieber die?
Das kommt ja darauf an, welchen Hersteller du nimmst. Und in dem Fall haben wir jetzt SRAM genommen. Und wer das kennt, die heißt ja Eagle, die Gruppe. Und bei Eagle musst du auch, was heißt müssen, aber natürlich ist es gut, wenn du bei Eagle auch das passende Kettenblatt fährst. Das heißt, du nimmst ein Eagle-Kettenblatt, montierst es aber auf einer Rennradkurbel.
Okay.
Musst dann halt nur sehen, welche Größe du nimmst, die 42er Größe, die du da nimmst.
Mhm. Das ist ja schon eine Untersetzung, 42, 50 für den Berg, ne?
Genau.
Also bist du ja schon gut dabei.
Aber wenn du jetzt dran denkst, was fahren wir mit unseren Hardtail-Mountainbikes, da haben wir vorne 36 Zähne zu 50.
Ja.
Du, ich habe glaube ich 34.
Ja, ich habe 38 und du 36.
Ja, so, da müsste ich jetzt nachgucken, aber definitiv nicht 42. Und gutes Beispiel ist, damit fahren wir ja auch dann die anderen Strecken im Deister, wo wir sagen, da haben wir ja doch auch mal ein paar Steigungen tatsächlich.
25%, ja.
Das ist ein Witz, wo man das auch wirklich braucht. Da würde man mit einem 42-50er, da muss man sich schon ein bisschen mehr anstrengen, um dann wirklich solche Steigungen schaffen zu können.
Und das ist natürlich auch wieder beim Wide, wenn man sich das so aufbaut. Man kann sich natürlich auch das Open so aufbauen, theoretisch. Aber gerade beim Wide ist es, weswegen ich das auch für lange Touren sehe, je mehr Gepäck, desto eher ist es auch wichtig, diese kleinen Gänge zu haben, wo man sagt, ja, ich schlepp ja nochmal 20, 30 Kilo mehr mit nach hoch. Ne? Und dann habe ich 20% Rampen, die ich vielleicht so nicht vorher gewusst habe. Also man kann dann alles damit fahren. Ne?
Ja, du hast kein Limit mehr.
Und dann das Limit ist dann vielleicht die maximale Geschwindigkeit mal bergab oder auf der Straße. Das ist mir doch aber als Bikepacker oder
völlig egal, völlig geht wurscht. Das mal bergrunter in den Alpen, lässt du einfach rollen.
Genau, und bist froh, mitreden. Dass du nicht reden musst. Ja, also das Video zu dem Rad, so wie wir es jetzt aufbauen, hoffen wir, dass wir das nächste Woche hinbekommen.
Ja, mal sehen.
Wenn nicht spätestens übernächste Woche.
Das Video vom Rad in jedem Fall, aber vielleicht die Probefahrt noch nicht.
Mal genau, gucken. Die Probefahrt könnte man mal gucken, ob wir das nächstes Wochenende vielleicht mal da mit dem Deister rumfahren.
Ach so, ein super Einsatzzweck haben wir vergessen, den ich ja noch im Koppe hatte.
Ja.
Die Tour, die ich ja schon ewig plane, aber nie zustande bringe.
Okay.
Kann ich sagen, ja?
Ja, ja, klar.
Also ich rufe auch auf, vielleicht hat jemand auch noch mal vier Tage in seinem Leben Zeit und möchte die ihm vielleicht mit mir verbringen. Ich habe keinen Reisepartner. Ich würde gerne mal von der Spitze Dänemarks, Skagen, Grenen, wo Nord- und Ostsee sich treffen, von dem nördlichsten Punkt Dänemarks an der Nicht-Ostsee-Seite, der direkte Weg nach Flensburg, sondern ein kleiner Umweg über die Nordsee-Seite nach Flensburg fahren. Das müssten irgendwie roundabout 500 Kilometer sein. Ich würde das gerne auf vier Tage verteilen. Leider habe ich auch nicht mehr Zeit. Das heißt, ich schaffe die Strecke komplett Dänemark zu umrunden nicht.
Wie viel Kilometer sind das jetzt?
Grad? Ja, so 500, 550, okay. Der Weg über die und das. Und
aber Schotter, Gravel,
Sand. Alles das, was ich vorhin beschrieben habe, wo ich auch geflasht war von dem ersten Einsatz. Ja. Und warum die Nordseeseite? Weil dort die Strände fahrbar sind. Und ich finde ja, dass irgendwie diesen Anreiz, direkt am Wasser mit dem Rad lang zu fahren, finde ich ja irgendwie geil. Ja. Und also da wäre natürlich ein super Einsatzzweck für mein jetziges Open, was ich habe, aber vielleicht darf ich ja das White mir leihen, mal sehen, ob ich es auch kaufe. aber dafür ist auch ein super Einsatzzweck, weil der Reifen natürlich mit 2,4 Zoll breiten Reifen auf dem Strand zu fahren, das ist ja, ihr kennt das ja vielleicht ein bisschen, Beach Race Charakter, perfekter Einsatzzweck.
Dann und hören sich die 500 Kilometer ja so wenig an
für ja, aber du bist natürlich für auch Tage, aber extrem langsam unterwegs, wenn du am Strand auf fährst. Sand. Also, falls jemand irgendwie im Juli, ich weiß den Tag noch und nicht, aber ich würde es gerne machen, falls jemand sagt, ach pass auf, ich bin da auch tiefenentspannt, wir machen keine Gruppenfahrt da draus, aber wenn jemand sagt, ich hätte Lust, mal diese Erfahrung selber zu machen, ich weiß selber nicht, ob das alles gelingt und etc., aber dass man sagt, man trifft sich ins Garten an dem und dem Tag um die und die Uhrzeit und man versucht zusammen vielleicht nach Flensburg runterzufahren, vielleicht kann man sich ja da mal austauschen und da ich keinen Reisepartner habe, und auch meine Familie dafür nicht bereit ist, irgendwie mitzureisen. Vielleicht findet sich ja jemand, der sagt, das finde ich super. Und ich habe auch nichts dagegen, wenn jemand mit Mountainbike da mitfährt oder darum geht's nicht, welches Fahrrad es ist. Aber mein Ziel wäre Skagen, Flensburg, 4 Tage an der Nordseeseite einfach mal und so ein bisschen längeren.
Fun, ne? Es geht nicht darum, der Schnellste zu sein. Ne?
Nur Fun. Ja. Ich sehe nichts anderes als wichtig, außer Spaß im Leben zu haben, was das angeht. Keine Geschwindigkeitsrekorde.
Ja, meldet euch gerne.
podcast@enjoyyourbike.com.
Dann haben wir heute alles geschafft. Man hat wahrscheinlich rausgehört, dass wir wirklich Fanboys von Gravel insgesamt sind, von Open sind und das alles sehr toll finden. Aber das weiß man, glaube ich, mittlerweile auch schon, wenn man uns kennt.
Vielleicht habt ihr jetzt ja auch die Geschichte spannend gefunden, wie es mal entstanden ist.
Genau, genau. Und ist auch wirklich spannend, ne? Und wir nennen das jetzt Querfeld ein.
Ich meine, wir machen T-Shirts. I love Querfeld ein.
Genau. Alles klar. Dann vielen, vielen Dank für alle, die bis hierhin zugehört haben, es durchgehalten haben. Und wie gesagt, hinterlasst gerne ein Feedback. Wir freuen uns drauf. Und dann auf jeden Fall bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.
Auf Wiederhören auch von mir. Tschüss.